Und wenn wir in die ELF schauen, ich weiß noch nicht so ganz genau, was mit dieser Saison machen soll. Also es wirkt so, dass Ryan Fire nicht so dominant ist wie in den vergangenen Jahren, was man vielleicht so ein bisschen erwarten konnte. Das ist aber so krasses Offensiv mit den Problemen, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Und ansonsten, glaube ich, ist es weiterhin ein sehr großes Tier. Also ich glaube, die Park Lions haben mich sehr überrascht, mit auch mit dem Sieg gegen die Wroclaw Panthers. Aber ansonsten hat sich jetzt so viel bei den Annäherungen jetzt nicht getan. Es sind weiterhin sehr, sehr viele deutliche Ergebnisse.
Auf der anderen Seite hast du natürlich ja in der ELF schon auch jetzt irgendwie komische Ergebnisse. Also für mich war dieses Wochenende ein ganz komisches Ergebnis tatsächlich Wien gegen Innsbruck. Dass das so ein Gefälle jetzt plötzlich ist. Ich meine, vielleicht hat Innsbruck einfach mal, vielleicht haben sie es auf dem falschen Fuß erwischt oder so, aber das war früher nicht der Fall, sondern die beiden hatten sich ja echt tolle Battles geliefert. Das war ein Showdown jedes Mal.
Ja, also wenn wir in der GFL anfangen, würde ich sagen, dass es in diesem Jahr, glaube ich, noch mal enger zusammengerückt ist. Ich meine, klar, du hast im Norden Potsdam und Dresden, die vorne wegmarschieren und die für mich auch wahrscheinlich ausmachen werden, die ersten zwei Plätze. Ich bin von Berlin den Rebels ein bisschen enttäuscht, da habe ich mehr erwartet. Dann im Süden finde ich es dieses Jahr extrem offen. Also wie Pforzheim agiert, überragend, von den ersten drei Spielen alle zu gewinnen als Aufsteiger, Chapeau.
Wir haben heute endlich mal wieder einen Gast für euch mit bei uns im Podcast. Kommen wir gleich dazu. Wir sind der Football Nah Podcast in Kooperation mit der German Football Academy. Mein Name ist Johannes Reuter, Videocutter, Audiocutter und Podcastberater. Bei mir ist wieder Hall of Fame Deutschland nominierter Martin Hanselmann. Servus.
Hallo Johannes.
Ja, das pushen wir jetzt, Martin. Da bringen wir dich schon rein. Links in den Shownotes, wer für Martin voten möchte, dass er in die Hall of Fame kommt. Und bei uns ist der zukünftige Chefredakteur von Football World, Sebastian Mühlenhof. Servus.
Ja, grüße in die Runde.
Sebastian, hi, schön, dass du mal wieder mit dabei bist. Ja, jetzt hatten wir es gerade schon. Martin ist für die Hall of Fame Deutschland nominiert. Ja, was bedeutet es deiner Meinung nach als Journalist, da schon nominiert zu sein für sowas?
Ja, das ist auf jeden Fall erstmal immer eine Anerkennung für die Leistung, die man geleistet hat, ne? Also das ist ja immer so, das ist immer eine schöne Anerkennung, finde ich, immer, wenn man Leute, die viele Jahre im Sport gewesen sind, sei es jetzt als Trainer, als Spieler, als Betreuer auch oder auch als Funktionär, die entsprechend für ihre gute Arbeit, die sie geleistet haben und auch den Sport zu fördern, dann nominiert werden. Ich denke, da hat Martin mit Sicherheit auch aufgrund seiner langen Erfahrung als Quarterback, Nationaltrainer, auch jemand, der in der ELF mit dabei gewesen ist, schon auch viel getan dafür, jetzt natürlich auch als Jugendtrainer. Also von da ist es jetzt nicht unbedingt verwunderlich, weil natürlich so jemand, der so lange mit dabei ist, ich glaube, früher oder später muss er einfach für so einen Platz nominiert werden. Deswegen glaube ich, dass man da schon noch das pushen kann, dass man da auch vielleicht jetzt die genügenden Votes bekommt, um da auch den Platz zu schaffen.
Ja, und dazu wollen wir hier uns einen Beitrag mitleisten. Also ich verlinke es euch wieder in den Shownotes. Ich glaube, beim letzten Mal hat der Link nicht funktioniert, muss ich nochmal schauen. Aber ich hoffe, dieses Mal klappt es dann. Ja, Sebastian, was ist bei dir sonst so los jetzt gerade? Thema Football kommen wir gleich dazu, aber was ist so noch los bei dir?
Ja, es geht natürlich viel gerade darum, das muss ich schon noch sagen. Ich meine, ich habe gerade noch ein bisschen Urlaub, restliche freie Tage abzubauen von meiner aktuellen Arbeit. Da ist ja noch bis Ende Juni, wo ich ja noch entsprechend aktiv bin. Und ansonsten steht gerade noch Crunch Time, die neue Ausgabe an, wo noch entsprechend viel geschrieben werden muss. Ich habe schon Gott sei Dank mit vielen gesprochen, sodass ich das nur noch jetzt runterschreiben muss, verschriftlichen muss. Das ist schon mal sehr, sehr positiv. Aber sag's mal so, an Arbeit mangelt es mir gerade nicht.
Ja, das kennen wir von dir, Sebastian.
Ja, es ist immer so.
Der rasende Reporter, immer unterwegs, immer beschäftigt.
Reporter, genau.
Ja, gehen wir doch gleich mal rein. Also du übernimmst offiziell gemeinsam mit Tiziana Höll, Chefredaktion von Football World, Online-Portal für Football. Hol uns doch mal ab, was steckt denn genau dahinter, was wird deine Aufgabe sein und in welche Richtung wird es gehen? Es gibt Handball-World, jetzt gibt es dann Football-World. Hol uns doch mal ab.
Genau, also um vielleicht ganz, ganz vorne anzufangen, also es ist ja so, dass Handball World, du hast angesprochen, so vor, ich glaube, 2,5, 3 Jahren müsste es gewesen sein, Teil des Olympia-Verlags geworden ist. Also vom Kicker, ne, Olympia-Verlag ist ja der Kicker, der jetzt schon seit über 100, ja, glaube ich, knapp 100 Jahre sind es jetzt mittlerweile, die der Kicker jetzt schon gibt, rauskommt und die haben gesagt, sie wollen jetzt so verschiedene Portale sportartspezifisch aufbauen, haben mit Handball World angefangen. Unter dem Dach Kicker Sports World GmbH hat das Ganze begonnen, haben dann entsprechend die Handballseite komplett relaunched und haben dann im vergangenen Jahr mit Basketball angefangen, als neue Plattform, komplett neu aus dem Boden hochgezogen und waren überlegen, okay, was machen wir dieses Jahr? Und da fiel Die Entscheidung scheinbar auf Football, weil sonst würden wir nicht über Football brüllen, jetzt aktuell reden. Ist natürlich auch sehr, sehr schön, dass der Football da auch entsprechend so gewürdigt wird, dass er quasi als Nummer 3 hinter Handball und Basketball kommt. Dass da also schon viel Vertrauen vom Olympia-Verlag in diese Sportart gesteckt wird. Und natürlich die Idee ist, dass wir da eine Plattform aufbauen wollen, die ja allen Sport bestmöglich abdeckt. Natürlich vor allen voran die NFL, das ist ganz, ganz klar so. Da wollen wir möglichst natürlich nah dran sein, die aktuellsten News natürlich drauf haben. Das ist auch so, wir sind ein News-Portal, deswegen heißt es auch football-world.news, so wird es heißen. Aber natürlich auch uns mit Analysen beschäftigen, versuchen, dass wir vielleicht auch Interviews bekommen, dass wir da einfach ganz, ganz nah dran sind, aber halt nicht nur zum Thema NFL, sondern wir wollen natürlich auch den College-Football-Bereich ein bisschen abdecken. Wir wollen ELF, GFL natürlich machen, wir wollen Flag-Football pushen, denn das ist ja auch olympisch, das wollen wir auf jeden Fall da definitiv im Auge behalten, wie das dahin abgeht, ja, was Flag Football das ist, weil viele, glaube ich, haben es schon mal irgendwie gehört, aber was das so ganz genau ist, wie es auch im Olympia aussehen wird, das ist, glaube ich, für viele noch so ein bisschen so ein Rätsel. Und da sind wir gerade natürlich in der Planung von der Redaktion, wie groß wollen wir sein, welche Leute sollen mit dabei sein, die mit uns das Ganze aufziehen, und da ist gerade noch sowieso viel auch im Unklaren, weil natürlich die Seite jetzt nicht zum 1.7. online geht, wo ich beginnen werde, sondern so Richtung Saisonbeginn, Mitte, Ende August. Das ist noch nicht ganz genau gesichert, aber das kommt jetzt so nach und nach alles. Und da sind wir gerade fleißig mit dabei, deswegen kann ich noch nicht so viel versprechen. Ich hoffe nur, dass wir ein sehr, sehr gutes Produkt auf die Beine stellen werden mit vielen tollen Leuten, mit vielen guten Geschichten und einer hoffentlich sehr, sehr großen Reichweite und Followerschaft auf den verschiedensten Plattformen.
Okay, ich bin gespannt. Martin, was bedeutet es denn für Football, so eine Seite zu haben?
Deine? Ja, das ist wieder mal ein Eye-Catch mehr für American Football Sport. Die NFL drängt nach Europa, das merkt man dadurch natürlich auch, dass die NFL da kommen will. Die brauchen den Markt, oder die wollen den Markt, ob sie ihn brauchen, weiß ich nicht, aber die wollen den Markt. Wir haben da ja schon oft drüber gesprochen, für die NFL ist es sicherlich ein Problem, dass sie eigentlich nur in Nordamerika wahrgenommen würden, viele Jahre, und müssen jetzt versuchen, Europa zu gewinnen und da einfach weitere Fans zu gewinnen und den Sport populär zu machen. Das ist sicherlich die Aufgabe der NFL, das zu tun, denn sonst verlieren sie gegen andere große Sportorganisationen wie die FIFA, die halt weltweit agiert. Oder Volleyball ist, glaube ich, auch ein riesiger Verband mit den Asiaten und Südamerika, mit Beachvolleyball. Und da wollen die und müssen die wahrscheinlich auch dazu stoßen. Und für uns, also für jemanden wie mich, der so lange im Football ist, ist es natürlich schön, dass ich jetzt sehe und erlebe, wie Football öffentlich wahrgenommen wird. Dass wir natürlich leider noch nicht so ganz mithalten können mit der Performance der NFL, das ist dann wieder eine ganz andere Geschichte.
Ja, können wir später mal auch noch drüber sprechen. Sebastian, was wird da jetzt dann genau alles passieren? Also ich kenne es so aus dem Fußball, wenn man eigentlich Fußballergebnisse wissen will, was gerade läuft, gebe ich kicker.de ein und sehe sofort Ergebnis. Wenn zweite Liga spielt, zeigt es mir das an, wenn erste Liga spielt, zeigt es mir das an. Champions League oder deutsche Nationalmannschaft kommen immer sofort die Ergebnisse. Das weiß ich am Kicker sehr zu schätzen, wenn ich mich über Fußball informieren möchte. Beim Football fehlt mir das aktuell noch so ein bisschen. Früher war es mal auf Run, aber auch nicht ganz so übersichtlich, wie ich es vom Kicker her kenne. Und jetzt auch so sport.de oder so von RTL-Seite aus. Bin ich mittlerweile auch noch nicht so happy. Also Thema NFL schaue ich nochmal über ESPN, muss ich ganz ehrlich sagen, bisher immer dann mal die Ergebnisse, weil ja auch die Statistiken mit hinterlegt sind, was wir da bei football-world.news jetzt dann passieren.
Das wird man mit Sicherheit noch ganz genau sehen. Im Endeffekt ist es natürlich so, worauf sich Leute auf jeden Fall freuen können, dass es so ein bisschen von der Oberfläche her ist wie der Kicker. Also du hast okay. So verschiedenste Module, die da untereinander gesetzt sind, wo du zum Beispiel auch dann, wenn es dann am NFL-Spieltag sonntagsabends ist, dass du da noch möglichst da oben einen Live-Ticker halt hast, wenn du jetzt mal irgendwie nicht die Möglichkeit hast, gerade das Spiel zu schauen, sodass du einfach sehen kannst, okay, hey, ja, so steht's gerade, so kann ich mir mal ein bisschen einen Überblick verschaffen. Das ist schon so die Idee, die da definitiv hintersteckt. Und ansonsten, wie gesagt, ist noch viel im Fluss. Die Homepage entsteht jetzt erst so nach und nach. Da gibt's heute schon noch, da gab's nur die ein, zwei wieder Themen, über die gesprochen worden ist mit den entsprechenden, ja, Programmisten, mit den IT-Lern, die dann entsprechend jetzt die Seite so nach und nach aufbauen. Deswegen will ich ja noch gar nicht so viel zu versprechen, aber es wird der Oberfläche, wie wir sie von Kicker kennen, wie man sie auch von Basketball World kennen, schon relativ ähnlich sein. Nicht in Rot, sondern in Blau. Wer das Logo schon ein bisschen gesehen hat, das weiß, es ist ein blaues Logo. Also gehen wir da so ein bisschen aus dem roten Kicker-Bereich raus, weil auch Handball ist ja orange und Basketball ist ja auch noch so ein Rotton. Und jetzt mal komplett weg aus so Rot-Orange, sondern mal farblich was anderes.
Sebastian, darf ich da gleich mal einhaken und fragen? Wenn du das mit Kollegen sprichst, ist es ein Problem, dass die NFL ja ihre Spiele anders wertet, als es im Fußball ist? Also im Fußball wissen wir, Sieg 3 Punkte, unentschieden 2 und
eine.
Oder ein, ja genau, einen und verloren -1 oder so, ne? Nee,
null
einfach. Ja. Null oder und im Football ist es ja nur die Siege und die Niederlagen, die da aufgezählt werden. Ist es was, wo deine Kollegen sagen, das verstehe ich jetzt nicht ganz, oder ist es überhaupt kein Thema?
Ja, also das Gute ist ja, dass in der Kicker-Redaktion jetzt sowieso schon relativ viele NFL-affine Menschen sitzen, die das auch schon wirklich jetzt auch bisher sehr, sehr gut begleitet haben, die natürlich auch gucken wollen, ob wir die vielleicht auch noch ein bisschen noch mit einbinden können, weil natürlich, glaube ich, das Interesse und die Lust, weiterhin über den Football zu richten, sehr groß sein wird. Aber natürlich, klar, ich meine, für viele, die das zum ersten Mal mit reinkommen, ist das erstmal schon so ein bisschen so eine Umgewöhnung, dass halt diese Tabelle anders aus, dass auch ja auch die Spiel auch anders aussieht. Ne? Normalerweise kennen wir es ja, vorne steht Heimteam, hinten steht Auswärtsteam genau. Und in der NFL ist es ja halt genau andersrum. Ja, so, und da sagen wir aber, wir wollen ganz klar möglichst den europäischen Style Ball behalten. Ob es in der Tabelle jetzt auch so ist, muss man mal sehen, das ist mit Sicherheit noch das letzte Wort nicht gesprochen, aber wir wollen da schon gucken, dass wir es möglichst einfach und verständlich machen, sodass dann auch Menschen, die jetzt vielleicht zum allerersten Mal da sich mit beschäftigen, durch Zufall auf diese Seite kommen, dann nicht sich wie so ein Ochse vom Baum stehen und denken so, hä, das passt doch irgendwie nicht. Warum sind jetzt die Niederlage irgendwie in der Mitte oder warum ist das Auswärtsteam vorne? Also sie wollen da schon möglichst gucken, dass wir es möglichst nutzerfreundlich für alle machen.
Es ist ja schon spannend, dass es eine AFC, ein NFC gibt. Im Fußball ist es halt eine Liga und dann noch die einzelnen Conferences unterteilt mit Interconference-Spielen und so. Da denke ich mir immer, für einen Fußballer ist das schon erstmal, was machen die denn da? Ne? Wieso spielen die da nicht? Und dann hat ja nicht jeder ein Rückspiel.
Genau. Ja, das ist definitiv. Also es ist auch etwas, wo wir auf jeden Fall auch dann natürlich auch ein bisschen Aufklärarbeit leisten wollen. Also dass wir da einfach so Stücke haben, die wenn du es googelst beispielsweise, okay, warum gibt's AFC, NFC, dass man das auch möglichst findet. Eine gute Erklärung, die man einfach da zur Hand nehmen kann und dass man auch einfach da dem Menschen oder dem User möglichst nahe bringt, okay, warum ist die NFL so strukturiert, wie sie strukturiert ist und warum sieht es so aus, wie es aussieht? So, und ich glaube, da müssen wir, glaube ich, einfach noch ein bisschen was machen. Wir haben da schon noch Ideen und das gibt auch noch Texte, Gott sei Dank, auch im Kicker-Universum, die man dann natürlich möglichst gut dann auch rüberziehen kann, um da einfach möglichst alle abzuholen, auch die, die ganz neu mit dabei sind, aber natürlich auch die, die ganz tief mit dabei sind. Also da wollen wir natürlich auch denen Mehrwert bieten, dass sie halt sagen, okay, ich gehe halt nicht nur zu ESPN, The Athletic, wo auch immer hin, sondern schau auch mal auf die Deutsche vorbei und hab da vielleicht wirklich eine gute Analyse.
Ja, ich denke, das sollte auch dann das Ziel sein am Ende. Und mich würde es jetzt mal interessieren, was es für dich persönlich jetzt bedeutet. Ich meine, du hast jetzt für eine lokale Zeitung jetzt gearbeitet, hast da den lokalen Sportteil, bei dem es ja dann hauptsächlich um Fußball ging, dann betreut und jetzt für dich Vollzeit Football einzusteigen. Ich meine, wer deinen Twitter-Account verfolgt, da ist ja eigentlich 90% Football-Thematik, die du da veröffentlichst. Also ist ja schon immer dein Thema gewesen. Und was bedeutet es jetzt für dich persönlich, da jetzt wieder einzusteigen, voll im Football?
Also als ich den allerersten Anruf bekommen habe und gehört habe, dass ich der Erste war, der gefragt worden bin, war das für mich natürlich eine riesengroße Ehre, weil überhaupt in so einer, also sofort bei so einem Portal, dass einem der Name einfällt, ist natürlich extrem super. Ich meine, klar, das hilft natürlich, dass ich schon bei Handball World gearbeitet habe und dass dann der Geschäftsführer natürlich schon wusste, okay, hey, den Sebastian, den kenne ich, der hat das 2 Jahre lang gar nicht so verkehrt gemacht bisher bei uns. Also das ist auf jeden Fall mit Sicherheit ein Pluspunkt für mich gewesen. Und für mich ist es wirklich eine riesengroße Ehre. Also ich meine, wir hatten diese Portalmöglichkeiten noch nicht so in diesem Format, wie es jetzt gibt, mit dem Power im Hintergrund. Ich meine, der Kicker hat monatlich 20 Millionen User. Also wenn wir davon, ja, 20. kriegen würden, dann wäre ich schon super glücklich. Und so, das ist ja etwas,
was...
Das ist
schon viel, ne?
Ja, es ist schon viel, definitiv. Das ist aber
schon viel, ja.
Also ich weiß aus dem Basketball, dass die das erste Jahr haben, die wirklich überragend performt. Und ich hoffe natürlich sehr darauf, dass wir Ähnliches erreichen können. Und wie gesagt, für mich ist das eine Riesenehre. Ich habe ultra viel Lust drauf und auch erst recht, nachdem ich auch bei der American Football Madness gewesen bin und mit so vielen Leuten gesprochen habe und man so das Gefühl hat, genau so eine Seite hat bisher gefehlt in Football Deutschland. Genau so eine Seite, wo
du hast alles sie auch findest. Verdient, Sebastian.
Ja, dankeschön.
Du hast sie auch verdient.
Du bist immer up to date und immer mit dabei.
Aber ich habe natürlich auch großen Respekt davor, ne? Also, weil das ist natürlich schon eine Riesenverantwortung, die da mitkommt. Also ich und Tiziana, wir zwei zusammen, sie ja in Teilzeit, ich in Vollzeit. Das ist schon, also da musst du echt performen. Also da geht es dann nicht nur, dass man das macht, weil man Spaß dran hat, sondern da muss man auch geguckt, dass man natürlich Kennzahlen, die man sich vor der Saison als Ziel setzt, möglichst auch erreicht. Und dann muss man mich da auch kritisch hinterfragen und ich habe da riesen Respekt vor diese Aufgabe.
Für so einen für so einen Redakteur ist es dann oder Journalist, wie nennt man das dann, oder beides? Da gibt es aber dann auch kein Wochenende, oder?
Wird auf jeden Fall schwierig sein, sag ich es mal so.
Schon ein bisschen so wie ein Trainer, ne? So.
Ja, das Gute wird ja großteilig sein, dass wahrscheinlich großteil die Schichten ja abends sind, sodass man tagsüber schon noch was machen kann, weil natürlich viel natürlich abends, gerade in den USA stattfindet. Aber klar, natürlich, da ist Wochenendarbeit, Abendsarbeit, das ist schon Standard vermutlich, ja.
Ja, denn deine Verlobte darauf reagiert, Sebastian, dass du jetzt an dir so einen Fulltime-Job 24/7 annehmen wirst.
Er hat sich natürlich sehr darüber gefreut, weil sie natürlich auch genau weiß, wie sehr ich diesen Football-Sport liebe. Und
weil sie weiß, was Sebastian dann verdient.
Ja, also ich muss sagen, ich verdiene jetzt nicht die Unsummen hier, wo ich sagen kann, es ist, ne, so ist es jetzt nicht, aber...
War nur der Running Gag, Sebastian. Ja, ich darf ihn ja nicht vergessen, der Running Gag muss ja kommen. Ne?
Das ist mir schon bewusst. Nein, also es ist, wie gesagt, es macht mir unheimlich viel Spaß und sie weiß das auch. Klar, natürlich wird sie eine Herausforderung sein, natürlich, weil sie natürlich einen normalen so 8 bis 17 Uhr Job hat und so. Das ist schon noch eine Herausforderung, klar, wenn man natürlich die Abende dann nicht so verbringen kann. Aber ich denke, wir finden auf jeden Fall Mittel und Wege, um da gemeinsam viel Zeit zu verbringen.
Ja, und ich denke, du warst sowieso abends immer am Football-Thema dran, wenn man deinen Twitter-Account verfolgt, von dem her. Und jetzt kannst du es beruflich dann Fulltime umsetzen. Das ist ja für dich auch was Besonderes.
Ja, absolut. Also es ist wirklich, ich mach quasi Handball und Football, die zwei Sportarten, die mir am meisten Spaß machen. Und was willst du als Sportreporter mehr, wenn du genau die zwei Sportarten machen darfst, die du am meisten am Herz liegen?
Das freut mich sehr für dich. Ja, also Glückwunsch auch
Dankeschön. Von
meiner Seite aus für den neuen Job. Wir haben es im Podcast auch schon angesprochen. Und du warst jetzt auf der American Football Madness in Düsseldorf. Vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, was da genau stattgefunden hat. Und du hast da einige Connections geknüpft, auch mit NFL-Leuten. Und ja, wie kam denn das Thema an? Was für Gespräche kamen da zustande? Und vielleicht kannst du ja auch schon was teasern, was sich daraus vielleicht noch entwickeln kann dann für Football World.
Ja, also im Endeffekt war es ja eine zweitägige Veranstaltung, so eine Art europäische Football-Messe, zum allerersten Mal überhaupt, dass man da so ein Event hatte. Im ersten Tag war es ein bisschen mehr so eine Art Coaching-Convention, möchte ich schon ein bisschen sagen, weil du viele Coaches dabei hattest oder auch Leute, die aus dem Coaching-Bereich kommen, die viel erklärt haben. Wir hatten was zum Thema Flag-Football, Leadership. Wir hatten natürlich aber auch einen Danny Mitchell, der beispielsweise über einen Quarterback gesprochen hat, wie man den am besten aufbaut. Wir hatten Dante Scarnecchia, der über die Offensive Line gesprochen hat, 2 Stunden lang. Also das war da doch sehr für die Coaches angedacht, sage ich es mal so. Und der zweite Tag war dann auch schon noch ein bisschen mehr für die breite Masse. Also da konnten Leute hinkommen, da gab es Mitmachaktionen für Kids. Also ich habe alle möglichen, dort gab es Kickoff-Möglichkeiten, du konntest dich malen lassen. Dann gab es natürlich Flag-Football, was dort gespielt worden ist. Und du konntest Bälle fangen. Also da haben die Teams und auch die verschiedensten Unternehmen viele Möglichkeiten gemacht, um mit dabei zu sein. Du konntest, glaube ich, auch Karten gewinnen beim AFVD. Ganz lustig fand ich, bei den Green Bay Packers gab es verschiedenste Käsesorten zu essen. Total geil. Also haben sie wirklich super gemacht. Und da hattest du 2 Stages. Einmal die Podcast-Stage, wo die verschiedensten Podcaster gewesen sind. PFF war da, Footballerei war da. Also wirklich ganz bunt gemischt. Und dann halt die Main-Stage, wo es dann Vorträge gab, wo es auch Talkrunden gegeben hat. Also die GFL-Talk gab es beispielsweise. Michael Bennett war mit dabei, aber auch andere, Brandon London beispielsweise. Und natürlich halt wir auch als Kicker Sports World. Samstag 12.45 Uhr war es soweit für uns. Und ja, war ein tolles Event. Man hat wirklich viel sprechen können. Die Reaktion auf unseres war auch sehr, sehr positiv. Ich glaube, direkt danach kam auf uns zu zum Thema Flag Football, was ich sehr, sehr schön fand. Und auch ansonsten hat man dann halt mit vielen Leuten sprechen können, mit Teams aus der NFL sprechen können, die natürlich auch da gewesen sind, die natürlich auch ein Interesse haben, dass der Sport noch ein bisschen mehr wächst. Und was daraus entsteht, wird man jetzt mal sehen. Aber ich denke, dass da schon vieles möglich ist. Und man merkt auch gerade bei der NFL, beziehungsweise auch bei deren Teams, die sind für diese Idee sehr, sehr offen, weil sie halt natürlich auch merken, hey, wenn wir uns hier gut positionieren, können wir natürlich noch Marketingpotenzial enorm holen, neue Fans dazu gewinnen. Und ich glaube, da sind wir in guten Gesprächen. Zu was letztlich kommen wird, wird man dann natürlich sehen. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Dafür ist es noch zu frisch.
Okay, ja. Dann lassen wir uns mal überraschen. Ich meine, spätestens, wenn es dann im August losgeht, kann man selber mal die Homepage dann begutachten und schon mal schauen, wie es dann aussehen wird. Und ja, da drücke ich euch da schon mal die Daumen, dass eure Ziele dann auch erreicht und dass man nicht mehr auf ESPN schaut, sondern auf Football World.
Das wäre super, wenn das gelingen würde.
Ja, genau. Ja, dann hätte ich gesagt, gehen wir mal auch zum deutschen europäischen Football-Thema ELF und GFL. Da bist du ja auch immer ganz nah dran bei beiden Ligen. Und da würde mich ja jetzt doch mal interessieren, wie siehst du so die Entwicklung von den beiden Ligen, auch in dieser Saison jetzt? Und wo geht es dahin, deiner Meinung nach?
Ja, also wenn wir in der GFL anfangen, würde ich sagen, dass es in diesem Jahr, glaube ich, noch mal enger zusammengerückt ist. Ich meine, klar, du hast im Norden Potsdam und Dresden, die vorne wegmarschieren und die für mich auch wahrscheinlich ausmachen werden, die ersten zwei Plätze. Ich bin von Berlin den Rebels ein bisschen enttäuscht, da habe ich mehr erwartet. Aber ich meine, wenn du zwei US-Quarterbacks hast, dann kann vielleicht auch nicht unbedingt viel mehr rauskommen aus der Geschichte. Dann im Süden finde ich dieses Jahr extrem offen. Also wie Pforzheim agiert, überragend. Von den ersten drei Spielen alle zu gewinnen als Aufsteiger. Chapeau. Die Unicorns scheinen auch wirklich so ein Rebuild zu sein. Ein sehr junges Team. Das merkt man denen noch an in gewissen Situationen, dass sie da echt noch einiges lernen müssen, dass sie noch nicht natürlich dieses Top-Level haben, wie es die Unicorns zuvor über Jahre hatten. Das wird man auf jeden Fall mal sehen. Ich glaube, deswegen ist auch dieser Kampf um den Platz 1 im Süden so offen wie nie zuvor. Und wenn wir in die ELF schauen, ja, ich weiß noch nicht so ganz genau, was mit dieser Saison machen soll. Also es wirkt so, dass Ryan Fire nicht so dominant ist wie in den vergangenen Jahren, was man vielleicht so ein bisschen erwarten konnte. Dass es aber so krass ist offensiv mit den Problemen, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Und ansonsten, glaube ich, ist es weiterhin ein sehr großes Tier. Also ich glaube, die Park Lions haben mich sehr überrascht, auch mit dem Sieg gegen die Wroclaw Panthers. Aber ansonsten hat sich jetzt so viel bei den Annäherungen jetzt nicht getan. Es sind weiterhin sehr, sehr viele deutliche Ergebnisse. Und das ist schon auch, wo ich sagen muss, ja, also man hat noch mehr gehofft, aber letztlich ist es genau das, was wahrscheinlich doch zu erwarten gewesen ist, dass es einfach doch nicht viel näher zusammenrückt.
Ja, das ist ein bisschen so das Thema. Also die letzten 3 Jahre ist es relativ ähnlich so in der ELF, was da so abgeht dann, ja. Also so zumindest von den Mannschaften her oder von den klaren Ergebnissen auch. Also da sieht man jetzt nicht so die Entwicklung in Summe. Also ja, bin ich gespannt, wie das langfristig von den Fans dann auch so angenommen wird.
Also ich finde, du merkst jetzt schon, dass die Zuschauerzahlen weniger werden. Also ich war schon enttäuscht von Düsseldorf, ja, so, dass es, glaube ich, gerade so knapp 20.000 waren. Und ja, also so groß die Zuschauerzahlen sind es auch nicht da.
In Duisburg waren es wohl letztes Wochenende nur 7.800 oder sowas, ne? Also auch noch, ja, aber ich finde es jetzt nicht, also ja, die Liga braucht natürlich, um sich zu finden, und die ich sage immer noch, das ist wahrscheinlich das Wirtschaftsmodell, das man angegangen hat, einfach zu streuen, zu investieren und dann am Ende hoffen und zu sehen, was übrig bleibt bei der ganzen Geschichte. Aber für eine Competitive Balance, also da reite ich ja immer darauf rum, ne? Wenn ich glaube halt, dass du ein Produkt, wenn du ein Sportprodukt aufbaust, dann ist diese Competitive Balance eben eine ganz wichtige Sache. Das haben wir ja jahrelang dann in der GFL nicht mehr gehabt. Da war das ja auch immer von Dominanzen abhängig. Und da bin ich beim Sebastian, das ist jetzt anders. Also dieses Jahr ist echt spannend in der GFL. Und auf der anderen Seite hast du natürlich ja in der ELF schon auch jetzt irgendwie komische Ergebnisse. Also für mich war dieses Wochenende ein ganz komisches Ergebnis tatsächlich Wien gegen Innsbruck. Dass das so ein Gefälle jetzt plötzlich ist. Ich meine, vielleicht hat Innsbruck einfach mal, vielleicht haben sie es auf dem falschen Fuß erwischt oder so, aber das war früher nicht der Fall, sondern die beiden hatten sich ja echt tolle Battles geliefert. Das war ein Showdown jedes Mal, und das sieht jetzt so aus, als würde da Innsbruck ein bisschen wegfallen. Und die haben ja ein Wahnsinnsprogramm im Hintergrund. Die haben ja dieses Leistungszentrum, also ähnlich wie Wien oder genauso wie Wien, ganz viel sich vorgenommen. Prag ist eine schöne Entwicklung, eine sehr positive Entwicklung, wogegen ich sagen muss, die Panthers eine schwierige Entwicklung, weil ich kann mich daran entsinnen, am Anfang, die waren ja gleich im Jahr 1 dabei, waren die Panthers schon auch ein Team, das unbedingt Meister werden wollte. Also die da jetzt mal 2, 3 Jahre Vollgas gegeben haben und jetzt so ein bisschen, ja schon im letzten Jahr, ein bisschen von der Top-Contender-Position wegfallen, und das ist eine schade, also eine sehr schade Sache, und da muss man sehen, was da rauskommt. Ne? Aber also für mich war dieses Wochenende, dieses Wien-Innsbruck, das war nicht sehr schön, muss ich sagen. Ne? Das ist, ja, hat mir gar nicht gefallen. Und eigentlich waren es die Ravens und Stuttgart, die sich eine Battle geliefert haben. Alles andere war relativ klar. Eigentlich, ne?
Ja, genau. Also die Vikings gewinnen 41-7 gegen die Raiders Tirol, und Tirol hat erst im vierten Quarter dann die 7 Punkte gescored. Ich glaube, das beschreibt das Spiel dann ganz gut. Also
schon nicht toll. Dass Hamburg jetzt so viel stärker ist als Berlin, hätte ich auch nicht gedacht.
31,
muss ich sagen. 14, oder Berlin. Ja. Jetzt muss man halt hoffen, dass das irgendwie geht. Jetzt Nordic wird jetzt mal den ersten Test haben gegen Frankfurt. Die hatten bisher ja auch Gegner. Das war okay. Die Mercenaries, dann die Ungarn, die Enthroners und wer war der dritte? Keine Ahnung. War es nicht auch Köln?
Ich glaube, es war sogar Köln. Ja.
Also das ist jetzt für mich jetzt noch kein echter Gradmesser, ne, gewesen. Und jetzt am Wochenende, glaube ich, spielen sie gegen die Galaxy. Da wird man dann mal zeigen, was das ist, ne? Und was dann da rauskommt.
Sebastian, wie siehst du diese Mannschaften?
Ja, also ich bin da bei Martin. Also gerade auch Innsbruck. Irgendwie so mal so das Gefühl, seitdem dort Sean Shelton nicht mehr an der Center steht, ist Innsbruck nicht mehr das, was es mal war. Die Raiders irgendwie nicht mehr so stark, nicht mehr so dominant. Ich meine natürlich klar, dass Conor Miller sich verletzt ist und jetzt mal ausfällt. Ist natürlich nicht schön. Da fragen wir sich aber trotzdem. Ich meine, die haben zwei Spiele ohne nominellen Quarterback gespielt, haben jetzt erst Perry als Ersatznotnagel irgendwie dazugeholt, der, obwohl er letztes Jahr mit dabei gewesen ist, im ersten Spiel überhaupt nicht gut ausgesehen hat. Und das war jetzt, glaube ich, die deutlichste Niederlage, die Vikings bisher in der ELF-Geschichte gegen, oder die Vikings, die den Raiders zugefügt haben in der ELF-Geschichte. Und ich glaube schon, auch wenn das nicht besser wird, muss man sich wirklich, glaube ich, grundsätzlich hinterfragen, glaube ich, bei den Raiders in Tirol. Weil man ist mit viel Erwartung reingegangen, man wollte unbedingt in die Playoffs, sollte dauerhaft Contender sein um den Titel. Man muss halt sagen, bis auf Jahr 1, wo sie, ich glaube, in den Playoffs waren, ist es bisher nur Enttäuschung. Und die haben echt tolle Spieler, defensiv, offensiv, aber sie bekommen es halt einfach irgendwie nicht hin, das auf den Platz zu zaubern.
Das ist schwierig. Ne? Also ne, jetzt nicht missverstehen, es ist ja keine einfache Angelegenheit. Es ist ja eine schwierige Sache. Und ich erzähle ja kein Geheimnis. Und
auch nicht. Einfach so.
Ja, genau. Also das, ne, das ist schon alles schwierig, so eine Mannschaft zusammenzubringen und du musst die richtigen Fäden ziehen. Und aber es wäre halt schade, wenn Innsbruck jetzt da mal wegbricht, ne? Wenn die dann eben nicht mehr zu den Top-Teams gehören, wie sie eben in der Vergangenheit hatten. Ne? Ja.
Ja, schauen wir, wo sie sich dann entwickeln. Wir hatten jetzt auch gerade schon Thema Hamburg, die ja gegen Berlin gewonnen haben, 31-14. Und da finde ich es eigentlich spannend, allein von der Statistik her, dass eigentlich Jacob Sullivan, Quarterback von Berlin, hat 348 Yards Passing und den Touchdown. Tagovailoa, der Quarterback von Hamburg, 230 Yards, aber dafür eben drei Touchdowns. Und also beide Quarterbacks eigentlich gut von der Statistik her, aber es ist ja doch dann eindeutig, wenn dann Hamburg mit 31 und Berlin mit 14, nur 14 Punkte scored.
Er darf es nicht vergessen, dass Sullivan auch 4 Deception hatte. Ne? Also das spielt halt da groß mit rein. Also ich glaube gerade die Turnover haben Berlin in diesem Spiel wirklich gekillt und da waren echt zwei echt schlimme dabei.
Weil ich wirklich Berlin also nicht so sah. Ich sah die eigentlich relativ stark. Ne? Also sagen wir mal im Mittelfeld. Also ich fand die stark im Mittelfeld und hatte mir noch gedacht, oh, das könnte echt eine Battle werden. Ne? Aber 4 Interception, puh, die helfen nicht, ne?
Ja. Also ich finde, was du auch gemerkt hast, die Berliner hatten einfach keine Antwort auf Kyle Kitchens. Also da war immer wieder Druck über die Seite und man hat es auch Sullivan angemerkt, der hat, glaube ich, irgendwann Geist vergessen, so ein bisschen. Ja, aber wie gesagt, ich hatte auch eigentlich so ein Duell auf Augenhöhe erwartet, dass es knapp wird, dass es eng wird, weil auf beiden Seiten echt tolle Spieler sind, auch echt tolle junge Spieler, ne? Chris McKee beispielsweise, kann ich schon verraten, da gibt's ein Porträt zu ihm in der neuen Quantum-Ausgabe. Super Typ, unfassbar, wie er in die Liga reingekommen ist, also ja, schon wieder über 100 Yards, auch eine Bryce Coanda oder ein Tyler Foster, das sind echt tolle junge Spieler, die dort bei den beiden Mannschaften sind. Und ja, deswegen wäre eigentlich so ein bisschen so ein enges Duell einfach sehr, sehr schön gewesen bei so einem Spieltag.
Haben wir dann leider nicht. Wie siehst du die Entwicklung von Jacob Sullivan jetzt, als er noch bei Frankfurt war und jetzt Berlin? Ne, in Frankfurt war das so der Star, sage ich mal. Ich weiß nicht, wie er da in Berlin direkt bei den Fans und so jetzt angekommen ist, aber irgendwie kann er nicht so ganz anknüpfen. Klar, ist auch abhängig von der O-Line und vom Rest der Mannschaft. Ja, wie siehst du da seine Entwicklung?
Ja, bei Jacob Sullivan muss man halt sagen, er ist immer ein toller Quarterback, definitiv. Aber man merkt ihm schon auch so ein bisschen, dass er, wenn es schwierige Bedingungen sind, halt nicht dieses Extra-Play machen kann, nicht dieses super Scrambler ist, der es vielleicht so die Superstars jetzt beispielsweise sind. Deswegen finde ich, muss man mal schauen. Ich glaube, für ihn ist dieses Jahr auch mit Sicherheit so ein entscheidendes Jahr, weil natürlich auch die Berliner sich dann fragen müssen, okay, wir haben es jetzt nicht geschafft, lag es am Quarterback, müssen wir was Neues versuchen und so. Er wird trotzdem noch, glaube ich, sehr, sehr geschätzt und ist auch ein sehr, sehr sympathischer Kerl, der auch unheimlich viel auch macht, der mittlerweile auch in Deutschland wohnt. Und deswegen wäre es schade, ihn verlieren zu sehen. Aber natürlich, klar, irgendwann musst du halt dann drüber reden, wenn du einen Quarterback hast, der dir zwar gute Leistung bringt, aber halt dann im Endeffekt nicht vielleicht den Sieg hat und dann einfach so Plays hat wie jetzt in diesem Spiel, dass man sich da dann fragen muss, okay, müssen wir da vielleicht nicht jemand anders holen, uns neuen Wege gehen? Aber ich würde es schade finden, wenn ich mehr in der Liga wäre.
Ja, das sehe ich auch so. Also er ist auch ein angenehmer Mensch. Also ich habe ihn auch schon ein, zwei Mal gesprochen und so. Also er hat auch Bock auf den Football, auch in Europa, in Deutschland. Und ja, mich natürlich freuen wir, da wieder so sein Weg für sich findet. Würde ich mal nochmal aufs nächste Spiel ein bisschen genauer eingehen. München gegen Stuttgart, 28-36 gewinnt die Surge. Auch ein knappes Spiel. Riley Hennessy hat für 220 Yard Passing, aber auch Tabor, Quarterback von den Ravens, auch 220 Yard Passing. Tabor sogar mit 3 Touchdowns, Hennessy mit 1 Touchdown. Time of Possession auch relativ ausgeglichen. Da haben die Stuttgarter 32 Minuten, die Münchner 27 Minuten und 35 Sekunden. Also relativ ausgeglichen. Third Down Conversion, zwar Stuttgart ein bisschen stärker mit 9 und München nur 6. Ja, Sebastian, wie hast du das Spiel gesehen und wahrgenommen?
Also ich finde, das Ergebnis täuscht ein bisschen über den eigentlichen Spielverlauf hinweg, weil ich fand, das war von Stuttgart eigentlich 3/4 lang eine Machtdemonstration. Also das war wirklich die richtige Reaktion auf das Spiel gegen Paris, wo sie sich ja sehr, sehr schwer getan haben offensiv. Und das war wirklich, und auch, ich meine, in der Woche davor haben sie es auch schon besser gemacht gegen Hamburg, so ist es nicht, aber ne, das war jetzt schon nochmal ein anderer Gradmesser, ne? Weil München ist ja schon noch ein Team, wo wir sagen, hey, das ist ein Playoff-Team. Und deswegen war das für mich eigentlich eine starke Leistung. Wie gesagt, hinten raus wurde es noch ein bisschen knapper, aber man hat es wirklich gemerkt, diese Defensive mit dieser Defensive Line, die ist schon richtig, richtig gut. Also das muss man echt sagen. Also da sind wirklich viele tolle Jungs mit dabei und die machen richtig Druck auf den Quarterback. Egal, wer da steht, egal wie gut die O-Line ist, bis das haben es immer sehr, sehr gut hinbekommen. Und das ist echt ein Fund, was Stuttgart da hat, womit sie echt weit kommen können.
Sie haben ja auch Tiefe, ne? Sie haben ja Tiefe in der Defense-Line. Das ist unglaublich, ne? Da ist ja, da, wenn dann einer aus der, sagen wir, zweiten Garnitur kommt, was es gar nicht gibt, aber die haben eine super Rotation da drin und da sind ausreichend Tiefe auf der Position da, die halt wirklich auch Gas geben. Ne? Das ist schon interessant und schön anzuschauen.
Absolut. Also, wie gesagt, wenn du da siehst, Dominik Siegel, Berend Grube, Mulumba, Simon Butsch, der da rumläuft immer noch. Also, es ist schon, da ist schon echt Qualität, das muss man echt sagen. Und auch viel Erfahrung vor allen Dingen auch. Ne? Also, die Jungs wissen, worum es geht.
Ja, und schau mal, glaubst du, sie werden es schaffen ins Finale daheim?
Also ich sag mal so, wenn du mich nach dem Paris-Spiel gesagt hast, okay, wow. Aber so, also für mich sind sie von den Top-Teams bisher immer noch am konstantesten, auch wenn das Paris-Spiel echt nicht gut ausgesehen ist. Aber wenn ich jetzt vergleiche mit den Teams, wo ich sage, das ist für mich noch Playoff, also Finalkandidat, dann ist Paris, war noch ein bisschen sloppy offensiv, auch wenn sie es jetzt sehr, sehr gut gemacht haben. Das war jetzt schon deutlich besser jetzt gegen Ryan Fire als noch in der Woche davor gegen die Galaxy. Ja, Ryan Fire offensiv, da läuft noch gar nichts rund, muss man so ganz ehrlich sagen. Und ja, Nordic Storm, wie gesagt, da muss man erstmal abwarten, wie jetzt die anderen Teams hinkommen. Madrid Bravos ist auch noch viel hin und her. Red Zone Offense ist da noch ein Riesenthema, finde ich, meiner Meinung nach. Ansonsten ist es echt das Sinet und Krushank, das ist echt ein starkes Duo. Aber bisher würde ich schon auch sagen, dass Stuttgart da so ein bisschen schon in der Pole Position noch ist.
Und die Vikings halt mit 4-0. Also
natürlich, dürfen wir auch nicht vergessen.
Keine Niederlage, also.
Wobei ich sagen muss, die Verteidigung von Paris ist auch sehr gut, ne?
Oh, also ja.
Das ist schon auch ein Ding. Ich weiß nicht, wie tief die sind. Aber die erste Garnitur, die da auf dem Platz steht, da musst du vorbeikommen. Ne? Da musst du mal arbeiten. Also das ist schon, finde ich, ähnlich wie von Stuttgart. Ja. Die haben eine super Defense in Paris da aufgebaut.
Ja, die haben auch das komplette Run-Game rausgenommen von Stuttgart beispielsweise, was ja auch bei ihnen echt eine Stärke ist. Also da sind die sowohl an der Line als auch dahinter sind die richtig gut aufgestellt. Also das muss man echt sagen. Also da hat Jack Del Rio vollste Arbeit geleistet. Und ich glaube, da macht er richtig Dampf.
Und ich meine, die haben ja Stuttgart keine Punkte zugelassen. Es ging ja 6-0 für Paris aus, das Spiel. Und
musst du erst mal schaffen.
Ja.
Musst du mal machen, ne? Ja.
Das sagt dann einiges, ja. Ja, und ich meine, also wir haben es gerade angesprochen, Madrid Bravos, noch ganz kurz um die Ergebnisse noch abzuholen, die haben 45-7 gegen die Fairvine Strongers gewonnen und dann, ja, gehen wir doch mal rein, das Spiel Rheinfire hat eben 7-31 verloren gegen Paris, zu Hause vor 7.295 Zuschauern offiziell. Ich meine, du hast es schon angedeutet, starkes Spiel von Paris. Da war Henderson als Quarterback mit 4 Touchdowns auch richtig stark dabei. Also, und auch so, die ganzen Statistiken sprechen für Paris. Noch Panel, na, wobei er hat noch einige Penalties, Paris. Also, da war es sogar ein bisschen schwächer mit 9 Penalties. Aber ansonsten Rushing Yards, Passing Yards, Total Yards 337 zu 142. Ja. Da darf Rheinfire noch ein bisschen anknüpfen.
Hat die Aussagekraft, ne?
Ja. Wir haben wahrscheinlich im nächsten Podcast René Engels von Rheinfire mit dabei. Da können wir dann auch mal drüber sprechen, wie er das so sieht, die Entwicklung. Ja, Sebastian, wie siehst du das von Rheinfire jetzt? Ich meine, die stehen jetzt auch 1 Sieg, 2 Niederlagen bei 3 Spielen. Ja, schwierig.
Ja, also so mein aktuelles Gefühl sagt mir, sie haben sich ein bisschen verzockt. Weil gerade, also ein großes Thema ist ja die Snaps und da sind sie ja nur mit einem gelernten Center reingegangen. Und also ich meine, ich habe Rheinfire in den letzten 2 Jahren für Ricardo Brown absolut gelobt. Das fand ich ein bisschen sehr mutig. Ich meine, klar, gute Center sind mit Sicherheit rar gesät, aber nur mit einem reinzugehen, natürlich auch bittererweise direkt im ersten Spiel verletzt, kann man natürlich nicht voraussagen, klar, aber ich meine, Marvin Pludra hat letztes Spiel ins Center gespielt. Der Mann hat doch nicht mal ist sein erstes Jahr in der O-Line überhaupt. Und dann soll er direkt Center spielen. Ja, das kann ja nicht vernünftig funktionieren. Jetzt nichts gegen Marvin oder so, der echt ein toller Junge ist und sich echt immer noch behauptet. Aber was willst du von ihm erwarten? Das kann im ersten Spiel noch nicht funktionieren. Auch wenn er das trainiert, wie verrückt. Aber das ist eine riesen Herausforderung, weil es einfach was komplett anderes ist, einen komplett anderen Bewegungsablauf. Ich meine, Nick Wies hat auch nicht vernünftig hingekriegt in dem Spiel gegen die Wiener. Also, da war ich sehr überrascht. Auch das Running Game funktioniert bisher auch noch so gar nicht. Auch da muss man sich fragen, okay, hätte man da vielleicht wirklich einen besseren Ersatz holen müssen, anstatt wirklich nur darauf zu hoffen, dass es Sergei Kendos kann. Wie gesagt, er hat es bisher ganz solide gemacht, aber das Laufspiel jetzt ist nicht das Laufspiel, was mit dem letzten Jahr vergleichbar ist. Und auch Chad Jeffries wirkt noch komplett verunsichert, fühlt sich überhaupt nicht wohl. Dazu kommen jetzt auch die Verletzungen der Wide Receiver, Kwofi verletzt, Generschütterung, Jordan Buhr wohl Saison aus, was im Bayern gesagt wurde, aber Rheinfire sagt dazu ja offiziell ja so gar nichts, was ich sehr, sehr schade finde. Also das sieht wieder so aus, als ob sie Verletzungen haben und ihnen so ein bisschen die Tiefe jetzt fehlt. Und das wird jetzt mittlerweile in so einer Liga, wo du nicht mehr die beste O-Line hast, den besten Running Back, konsequent bestraft.
Ja, wenn da jetzt die ELF knallhart, ja.
Ja, du hast gesehen, also die ersten 3 Drives von Paris, 2 Touchdowns, einen Field Goal.
Naja.
Ja, und dann schaut es 17-0 und Rheinfire denkt sich so, sind wir jetzt schon angekommen irgendwo in Duisburg? Hallo?
Ja, das mit dem Center ist schon, das sehe ich wieder, Sebastian, das ist schon ein Problem. Ein Center ist eine ganz eigene Position. Das ist grundsätzlich mal ja auch derjenige, der das Spiel in der Offense auch mit versteht und gemeinsam mit dem Quarterback eigentlich organisiert und managt. Da gibt's viele Signale, da gibt's viele Änderungen, die zu machen sind. Und das kannst du nicht einfach so aus der hohlen Hand rausschütteln mal, jetzt probiere ich's mal. Da musst du lang trainieren, dann musst du erstmal deinen Ball loswerden und dann musst du blocken. Und das sind alles, also da brauchst du schon lange und viele Jahre, damit du das dann auch entsprechend gut spielst. Und ja, vielleicht hat man sich da wirklich ein bisschen verzockt, dass man dachte, naja, jetzt wir haben den Sender und den zweiten bauen wir auf dann in der Zeit. Und also ich will da echt mal einen Stab für Rheinfire brechen. Die sind natürlich zweimal Meister geworden. Und dann denkst du natürlich, okay, gut, mit der ersten Garde, die haben wir und jetzt bauen wir vielleicht junge Leute auf oder wollen was. Und dann hast du 3 massive Verletzungen, die dein ganzes Konzept durcheinander bringen. Dann wird schon eng, ne? Und dann hast du so ein Ergebnis gegen Paris mit 31-7. Die Frage ist halt, wie reagieren die Fans drauf? Wenn ich jetzt sehe, dass nur noch 8.000 Leute im Stadion sind, dann reagieren die Fans da wohl relativ schnell drauf, ne? Also die sind erfolgsverwöhnt und wollen natürlich Siege sehen. Und jetzt komm ich so als ja, Cheftrainer dann mal gleich auf die Idee, verdammt, wie lange ist das finanzierbar? Ne? 8.000 Leute in der Duisburg Arena, glaube ich nicht, dass das dann so kostendeckend ist, wie man sich's vorstellt. Aber gut, vielleicht wird es auch wieder. Vielleicht ist es einfach nur Regen, Pfingsten, was weiß ich alles. Kann man alles erklären. Am Ende muss man es halt zeigen, dass es wieder besser wird, dass es wieder in die richtige Richtung geht.
Sebastian, weißt du das, Jim Tom Sula, wie da die Lage ist? Hast du da mal was gehört?
Also ich hab vertrauensvoll mit dem Timo gesprochen und weiß ein bisschen, was da abgeht. Ich möchte jetzt noch nicht allzu viel verraten. Ich glaube, im Insider-Podcast bei Fire wurde es schon mal gesagt. Sie wissen es noch nicht, wann er zurückkommt. Das kann sich noch ein bisschen hinziehen und er hat gesagt, für ihn ist das etwas, was er sehr gerne machen möchte, aber wenn was in der Familie ist, geht das für ihn immer vor und das ist auch einfach komplett verständlich, weil ich meine, wir alle lieben Jim Tom Sula und er hat unheimlich viel gemacht, er ist ein unfassbar netter Kerl. Der hat auch wirklich Spaß daran. Ich glaube, es tut ihm auch weh, gerade nur daheim sitzen zu dürfen und halt nicht dabei zu sein. Aber es gibt einfach gewisse Dinge, die gehen einfach über den Sport. Und gerade in seinem Alter, wo er sagt, ich möchte nicht mehr dieses NFL-Business haben, wo Hire, Fire, immer Stress und so weiter und so fort ist, sondern möchte was mir Spaß macht. Und ich glaube, es macht ihm auch viel Spaß. Aber wenn es dann wichtigere, seriösere Themen gibt, dann ist natürlich auch später bei seiner Familie sein.
Am Ende bleibt es ein Spiel.
Genau.
Bei allem von dem, was wir reden und jetzt nehme ich mal die NFL und auch den Fußball, bei allem Geld, das da bezahlt wird, bei allem, was da passiert, am Ende bleibt es ein Spiel. Und es gibt wirklich wichtigere Dinge im Leben als der sportliche Wettkampf. Der ist für uns wichtig und für uns ist es so eine Art Lebenselixier und eine große Leidenschaft. Aber es gibt tatsächlich wichtigere Themen als immer nur Sportler. Und da muss ich sagen, hat der Jim auch von mir alles Verständnis, ne? Was man da braucht und was man hat, ne? Was man geben kann.
Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, der fehlt natürlich jetzt, ne? Der fehlt in so einem Moment, der als vereinigen kann und so.
Er fehlt, auch seine Energie an der Seitenlinie fehlt.
Ne? Natürlich.
Wenn der da rumrennt und der kann da auch mal einen richtig rund machen und der versteht es auch richtig und nimmt dann die richtigen Tools in die Hand, dass er wieder besser wird. Ja, und es fehlt einfach, ne? Das ist klar.
Ja, dann kommen wir noch zum letzten Spiel. Die Frankfurt Galaxy gewinnt 47-15 gegen die Cologne Centurions. Also auch eindeutig. Die Centurions haben es in der zweiten Halbzeit noch ein paar Punkte gescored, aber da stand es eigentlich Halbzeitpause schon 26-0. Also auch sehr eindeutig. Und die Galaxy hat jetzt mit Stuttgart gleichgezogen. Beide jeweils 3 Siege, eine Niederlage in der ELF West. Ja, Sebastian, wie siehst du die Entwicklung der Galaxy diese Saison und wo kann es da hingehen?
Bisher sehr, sehr positiv, muss ich sagen. Also ich bin wirklich sehr positiv überrascht von der Mannschaft. Sandro Platzkummer scheint endlich angekommen zu sein, auch wenn er jetzt nicht gespielt hat am Wochenende. Aber ja, also ich muss sagen, also das macht offensiv wieder Spaß zuzuschauen. Man hat da echt sich ein bisschen gefangen. Defensiv, finde ich, sind sie noch ein bisschen jung, da sind sie manchmal noch ein paar zu viele Fuck-ups ein bisschen mit dabei. Ich meine, der so schön im Englischen sagt, wenn da Fehler passieren. Aber bisher sind sie doch echt auf einem guten Weg. Also ich fand gerade das Spiel gegen Paris hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und jetzt hier gegen Köln, ja, mein Gott, also gegen Köln wird jeder gewinnen, der nicht bei 3 auf den Bäumen ist. Also von daher,
Martin,
tut mir für Köln leid, aber es ist einfach so. Also es geht nur darum, wie hoch geht's gegen Köln. Das ist einfach so.
Ja. Ja, leider. Leider ist es so. Ne? Da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, ne? Über die Competitive Balance, die da einfach nicht gegeben ist. Ne?
Da bin ich jetzt wirklich mal gespannt, weil das Überraschungsergebnis für mich war eigentlich auch, dass die Prague Lions 45-13 gegen die Pandas gewinnen. Und meine nächste Woche spielt Köln gegen die Pandas. Haben die Kölner da eine Chance? Nicht, ne, Sebastian, schüttelt schon den Kopf.
Nein. Also die Pandas sind vielleicht jetzt gerade nicht in Topform, aber die werden das gewinnen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sie jetzt einen Quarterback wechseln und dann gewinnen.
Okay.
Weil es ist ja eigentlich jetzt so die Zeit, weil Panthers sind schlecht reingeschaltet, jetzt muss man neuer Quarterback her, wir kennen es ja so aus den vergangenen Jahren. Deswegen, ich glaube, einmal hatte 3 oder 4 Interceptions geworfen in dem Spiel, also ja, wird Zeit für einen neuen Quarterback.
Wird Zeit für einen neuen Quarterback, sagst du, ja.
Ja, wobei ich glaube, dass Köln schon Talent hat, ne? Und ich könnte mir schon vorstellen, dass Köln auf Dauer, also wenn die mal, ja, ich würde sagen, mal das richtige System für sich finden, ne, könnten die auch in der Zukunft Spieler von Ryan Fire bekommen, wenn es da jetzt mal nicht so wirklich immer auf absoluter Erfolgsebene läuft, sondern der eine oder andere überlegt sich, hey, da bin ich Starter, da bin ich Backup. Also das kann ich mir schon vorstellen. Ne? Und NRW hat einen riesigen Football-Pool und ich würde es jetzt nicht ganz abschreiben. Es ist halt dieses Jahr wirklich sehr, sehr schwierig und ich habe keine Ahnung, wie es in Köln aussieht, eben mit der Investorensituation, wer da jetzt Investor ist, wer da nicht ist, wer da wieder ausgestiegen ist, oder das ist auch so eine Sache, die man in der Liga jetzt gerade überhaupt nicht mehr so richtig auf dem Schirm hat.
Hat denn der Sebastian auf dem Schirm, was da genau los ist? Du bist doch immer nah dran.
Ich versuche auf jeden Fall nah dran zu sein. Also bisher ist es ja so, dass der Geschäftsführer auch der hundertprozentige Eigentümer ist. Sinan Mavica, der war ja auch schon formal davor bei der alten Betreiber GmbH des Centurions als Geschäftsführer für mehrere Monate aktiv. Ob das aber wirklich so ganz 100% nur sein Geld ist, das da investiert wird, da gibt's auch verschiedenste Meinungen zu. Ich sage jetzt mal so, um erstmal viel sagen zu sagen. Weil, wie gesagt,
muss also viel Geld investiert werden, ne?
Ja, natürlich. Und da gibt's auch mit Sicherheit noch Geschichten, da bin ich auch gerade so ein bisschen dran, weil man auch wieder Dinge gehört hat. Wo natürlich auch gerade, wenn natürlich die aktuelle GmbH pleite ist, natürlich auch ums Thema geht, ne, wem gehört überhaupt die Ausrüstung? Wie sieht's aus? Und so viel kann man auch schon sagen, in der offiziellen Bekanntmachung, Insolvenzbekanntmachung ist verkündet worden, dass es einen starken Insolvenzverwalter gibt bei den Kölnern. Und das ist, so wurde es mir zumindest gesagt, immer ein schlechtes Zeichen, weil das normalerweise nicht so passiert. Das ist normalerweise nur in 10-15% der Fälle bei Insolvenzen so, dass da so stärker eingesetzt wird. Also scheint da wohl vielleicht auch ein bisschen mehr im Argen zu liegen, als man so auf den ersten Blick mutmaßen mag.
Meinst du, zum nächsten Heimspiel kommt er und sammelt die Ausrüstung in einen und sagt, Moment, Insolvenzmasse.
Also ich habe schon gehört, dass die Goldposts eingesammelt worden sind.
Okay.
Ja. Okay.
Ich meine, das ist auch...
Also das wurden wohl, glaube ich, die Goldposts aus... Berlin oder Hamburg gewesen sein, die wohl.
Also alle bei aller Liebe zum Sport, aber es hat schon ein sogenanntes Geschmäckle, wenn die eine GmbH insolvent ist und die andere mit dem gleichen Nickname weitermacht oder wieder neu anfängt. Das ist schon
vor allen Dingen das da, große
Geschmäckle. Natürlich mich als Unternehmer schon immer schwer, ne?
Das größte Geschmäckle ist ja, dass die neue gegründet worden ist, bevor die alte überhaupt Insolvenz angemeldet hat.
Okay, gut, da weißt du jetzt noch mehr. Das ist natürlich...
Das ist noch mal schwieriger, sage ich es mal ja, so. Ne? Ja.
Also ich würde jetzt mal sagen, ich kann ihn nicht zitieren, ich kenne ihn auch nicht, aber so von meinem Einstellung oder von meinem Wissen her, der Herr Wolfgang Grupp von der Firma Trigema würde das nicht für gut heißen. Er hätte da bestimmt wieder deutliche und offene Worte.
Ja, dann... Machen wir gleich mal den Ausblick. Also die Centurions spielen gegen die Panthers am Samstag. Parallel spielt Rheinfire gegen die Hamburg Sea Devils. Gehe stark davon aus, dass das Joint-Spiel sein wird am Samstag um 18 Uhr. Sebastian, was sagst du? Rheinfire, Sea Devils? Müsste Rheinfire eigentlich trotzdem Sieg jetzt von Hamburg eigentlich machen, oder?
Du sagst es, müsste eigentlich. Also wie gesagt, eigentlich müsste das funktionieren. Aber, also ich meine, die Defensive der Hamburger schätze ich schon echt nicht schlecht ein. Also das hat mir auch gegen die Bravos echt gut gefallen, muss ich schon sagen. Und auch in diesem Spiel, auch gegen Thunder wieder. Ich glaube schon, dass die durchaus eine Shot haben. Also ich würde die jetzt nicht rausnehmen. Ich denke, das könnte vielleicht wirklich überraschend spannend werden. Aber Fire muss da gewinnen. Also die müssten da ganz, ganz dringend raus aus diesem Abwärtstrend. Weil wenn sie da jetzt noch verlieren... Boah, also dann sind schon ein bisschen auch die Playoffs in Gefahr. Da muss man schon mal 3 Niederlagen drüber reden. Hey, das wird jetzt langsam ein bisschen eng, weil sie müssen auch noch nach Wien, darfst du auch nicht vergessen. Ja. Wird auch keine einfache Aufgabe. Also da müssen die jetzt echt aufpassen.
Ja, schauen wir mal, wie es hier. Also eigentlich muss Rheinfire da gewinnen.
Für diesen Muss, ja. Für Rheinfire ist ein Muss. Ja. Hamburg kann in dem Falle jetzt mal frei aufspielen, was ein Vorteil ist. Da ist wenig Erwartungsdruck. Mit dem Sieg aus Berlin sind sie auch in der Tabelle, denke ich, jetzt so in die Mitte gerutscht, haben da jetzt einfach, können sich da festsetzen. Ne? Und wie schon gesagt, da ist wenig Erwartungsdruck. Die gehen da runter, spielen super auf und das ist ein schwerer Gegner. Wenn einer einfach so aufspielen kann, weil es egal ist, dann ist es ein schwieriger Gegner. Ne? Du weißt nicht, was passiert. Da können Trickspielzüge dabei sein, weil die einfach sagen, hey, wir give it a shot. We don't care. Ja.
Ja, die haben nichts zu verlieren, ja. Dann am Sonntag um 13 Uhr Berlin gegen die Fairvines Throners im Preußenstadion und parallel, ich denke, das ist das ProSieben Max Game, Nordic Storm gegen die Frankfurt Galaxy. So, Ausblick, Sebastian, was sagst du?
Ja, muss man mal gucken, ob das Posimax-Spiel ist, weil es ja nicht in Deutschland ist, wenn ich mich nicht täusche.
Ach so, stimmt, ja. Stimmt,
Aber ich
stimmt.
habe mal,
Ja.
ich
Das
hab mal
andere Spiel
gehört,
ist in
dass
Deutschland,
es
ne?
eigentlich Posimax eigentlich nicht aus Berlin machen will, weil das Stadion echt nicht schön ist und nicht für TV-tauglich.
Preußenstadion, ja.
Aber ja, also ich glaube, dass Frankfurt Galaxy gewinnen wird. Das ist jetzt mein, das sage ich jetzt schon mal, weil ich glaube, das Team ist so gut besetzt, dass sie auch gerade für Storm, die natürlich gut gespielt haben, möchte ich gar nichts gegen sagen, aber ich glaube, dass es für Storm jetzt schon nochmal ein anderer Gradmesser sein wird und ich glaube, das werden die merken.
Ja, davon gehe ich auch stark aus.
Also wenn Frankfurt schafft, das Laufspiel zu stoppen und mit
Ja.
dem Aus von Tonga, haben sie eine Chance, das zu tun. Wobei Nordic Storm trotzdem noch sehr gut läuft, also auch ohne Glenn Tonga sind sie gut gelaufen. Aber wenn die Galaxy das schafft, das zu stoppen, 21 Personnel, 22 Personnel, 12 Personnel, was man da sieht, dann haben sie eine große Chance, das Spiel auch für sich zu entscheiden.
Ja, und dann schauen wir mal, Pro7max, ob sie nach Berlin fahren oder nach Kopenhagen, ja. Also es steht noch nichts auf der ran.de-Seite, da wird es nochmal irgendwann verkündet, welche Spiele sie zeigen. Schauen wir mal, ja. Aber
Auch
Berlin geht.
wenig Zuschauer haben im Schnitt, ne? Ich weiß nicht, ob das stimmt, ich habe keine Ahnung.
Im ersten Spiel waren es irgendwie 700 oder so, glaube ich.
Das
In
ist nicht
Kopenhagen?
viel, ne?
Nee,
Nee,
in Berlin.
Berlin. Berlin, okay, ja.
Kopenhagen war aber schon vierstellig, glaube ich, im ersten Spiel, meine ich.
Ja, genau, die hatten schon gegen Berlin angeblich 2700
Ja.
Zuschauer auch schon mal, sehe ich jetzt gerade
Aber
hier.
auch da ist es für Berlin jetzt ein Muss, ne? Gegen die Enthroners zu gewinnen. Auch da ist es für Berlin ein Muss, ne? Da brennt sonst der Baum.
Wenn sie da nicht gewinnen, ja.
Dann brennt der Baum.
Dann wird es schwierig, ja. Dann die Raiders Tirol spielen um 16:25 gegen die Madrid Bravos und die Munich Ravens gegen die Mercenaries in Unterhaching. Ja, Tirol gegen Madrid, Sebastian. Wer macht's? Tirol muss jetzt eigentlich auch zeigen, was sie können.
Tirol muss es eigentlich zeigen, aber ich glaube in der Tat nach Madrid, weil mir gefällt das Team sehr gut, auch wenn sie ein bisschen noch Probleme haben, offensiv, noch ein bisschen defensiv finde ich auch, das ist ein bisschen auch Injury-Thema, aber für mich Madrid ist da doch der Favorit, also mir gefällt sie besser, gerade dieses Duo Rizinert und Cruikshank, das ist so stark, die machen so viel Spaß, ich glaube Cinnet ist auch schon jetzt, glaube ich, 1200 Yards oder so, glaube ich. Also der ist richtig on fire. Also muss man sagen, der hat echt die Liga im Sturm erobert und das müssen die Innsbruck erstmal stoppen.
Ja, und mal für die Bravos ist es jetzt dann das zweite Auswärtsspiel. Die waren jetzt einmal in Ungarn. Die anderen drei Siege hatten sie daheim eingefahren. Welchen Einfluss hat es noch, Sebastian, wenn sie jetzt dann da auswärts nach Innsbruck fliegen müssen?
Also es ist wahrscheinlich eines der schönsten Stadien. Also ich glaube, da kann man die Aussicht auf jeden Fall ein bisschen genießen, zumindest zu Beginn.
Ja, mal Berge ein bisschen, ne? So.
Ja, Berge ein bisschen auf jeden Fall. Aber nein, also die werden das ganz professionell rangehen. Coach Weidinger wird da mit Sicherheit die Jungs professionell auf einstellen und dann sagen, hey, ne, Fokus aufs Spiel, Fokus aufs Game. Wird mit Sicherheit auch noch ein bisschen aus dem, was man gesehen hat, jetzt gegen die Wiener ein bisschen mitnehmen, weil natürlich auch Perry letztes Jahr schon dabei gewesen ist. Wird ja ein bisschen was vom letzten Jahr noch dazu geben als Filmmaterial zur Vorbereitung. Aber ja, also ich sag's mal so, wenn es normal läuft, sollten eigentlich die Madrid Bravos gewinnen, weil ich sie einfach als bessere Team aktuell sehe und die deutlich bessere Form einfach haben. So, und das erste Spiel gegen Hamburg knapp verloren, ja, okay, aber im ersten Spiel läuft es nie hundertprozentig rum. Das kann Martin zu 100% bestätigen wahrscheinlich.
Das ist so, ja.
So, ja. Und dann die Ravens gegen die Mercenaries. Die Mercenaries haben verkündet, sie wollen noch mal ein bisschen aufrüsten im Kader. Aber ich glaube, gegen München wird es trotzdem schwer, oder?
Ja.
Definitiv.
Ja.
Es kann sehr deutlich werden.
Ja.
Ich kriege ein Breaking News hier rein. Ich sehe auf Facebook, laut NRZ-Bericht wird Tom Schuler nicht zu Ryan Fire zurückkehren.
Okay. Was kann der Sebastian auf die Schnelle
Ist
an?
einfach nur das Thema. Mehr sehe ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob es stimmt, ne? Ob es richtig ist.
Außerdem muss ein Koordinator gehen, heißt es. Außerdem gibt es eine Beförderung. Ist leider hinter der Bezahlschranke. Ich habe es gerade, aber mir ist es, ich habe auch auf Facebook aufgewacht, in dem Moment, wo Mann das gesagt hat, ist genau derselbe Artikel
Ja.
aufgeploppt. Könnte natürlich darauf hinweisen, dass, ja, der Offensive Coordinator ausgetauscht wird. Möglicherweise. Also Andrew Woodyard, dass der ausgewechselt wird und dass man dann jemanden befördert aus dem aktuellen Coaching Staff und dann, ja.
Ja.
tut natürlich extrem weh, das darf man nicht vergessen. Also das ist natürlich eine Riesenlücke.
Das ist echt schwierig dann, ja. Schauen wir mal, was uns René Engels in der nächsten Folge erzählen würde.
Ja, gucken wir mal, ne?
Wenn er sich stellt, ja. Ah,
das ist natürlich, das ist traurig, ne? Und ein Scheißsignal in der Situation jetzt, ne?
Ja.
Wenn du eben, aber vielleicht ist es ähnlich wie in Hamburg, dass es eine Trotzreaktion gibt, ne? Dass man einfach sagt, hey, jetzt erst recht und wir schaffen es und wir rücken zusammen, kann ja auch passieren, ne?
Ja, auf jeden Fall. Gut.
Sebastian, also, ich habe es gerade schon aufgehabt, ich habe es gerade natürlich prompt nebenbei schon aufgemacht. Also die NRZ berichtet, dass Ed Warriner wirklich entlassen wird und Jim Tamsula quasi nicht mehr zurückkehren wird und dafür wird dann halt Rich Kent offiziell zum Head Coach gemacht.
Okay, wir haben jetzt nichts geschrieben, aber die nächste soll, wenn du wieder zurückkommst, sondern einfach ist raus.
Wird jetzt erstmal nicht zurückkehren für dieses Jahr, denke ich. Ne?
Na, okay. Ja. Spannende News, die wir hier live im Podcast haben.
Ja, aber echt, du. Puh. Ja. Der muss heute schnell raus, ne?
Das ist übrigens so mit Zitaten von Wagner. Also von daher glaube ich, dass es relativ offiziell ist.
Ja.
Ja. Sebastian, hast du so noch wichtige News von der ELF, über die wir noch sprechen müssten?
Also über die offiziellen oder inoffiziellen?
Ja, hier immer die inoffiziellen für uns im Podcast.
Nein.
Brutal. Also, Whistleblower.
Nein, also wie gesagt, ich hatte es schon ein bisschen angedeutet. Also was ich mir halt wieder wünschen würde und ich finde, da ist, wenn wir jetzt ein bisschen auch drüber reden, auch vielleicht über das Generelle zum Football, da will ich auch gar nicht vielleicht zu viel Kritik äußern oder so, aber was ich mir wirklich wünschen würde, ist, dass die Teams und die Liga wieder mehr sich öffnet für Presse, für Kommunikation. Man hat einen Fantasy-Football-Spiel, was eine tolle Sache ist. Ich glaube, viele Menschen spielen es auch. Ich finde es selbst auch so total super. Das Problem ist nur, wenn du ein Fantasy-Football-Spiel hast und die Leute nicht wissen, wer spielt, dann ist es in einer gewissen Form eine Art von einer Wettbewerbsverzerrung, die die Liga selbst produziert. Und ich finde, da muss man ran, dass man den Teams wieder beibringt, dass man wieder sagt, okay, hey, so sieht es aus, die Spieler sind verletzt, die Spieler fehlen. Und da müssen die Franchises sich einfach wieder öffnen. So, das ist meine Meinung, da kann man mich für nicht mögen, mich für hassen, mich verurteilen, was auch immer, aber das ist einfach meine Meinung. Es muss allen klar sein, wer kommt, wer ist am Spieltag im Spieltagskader, wer ist auch vielleicht auch fraglich. Ist ja nicht schlimm, wenn einer sagt, okay, ja, vielleicht, eventuell, kann man das ja mal mit erwähnen. Aber wenn du wirklich dann auch ja, die breite Masse erreichen willst und halt nicht nur auf Social Media schöne Bilder posten willst, dann musst du halt auch sowas dafür sorgen, dass halt die Menschen, die ins Stadion gehen, wissen, wer steht da im Kader oder wer ist vielleicht noch fraglich und dann kannst du mal kurz nachfragen, ne, hörst du vielleicht so ein bisschen was auf den Plätzen, kannst mal schauen beim Aufwärmen, wer fehlt vielleicht noch und ich glaube, da müssen die Teams wieder hinkommen, sich mehr zu öffnen, denn ich will jetzt nicht böse sein, aber wenn du genau das machst, was wir in der GFL kritisiert haben, dass sie das nicht tun, also Spieler frühzeitig ankündigen, Verletzten zu sagen, dann bist du letztlich nur die GFL mit TV-Präsenz und einer besseren Social-Media-Vermarktung. Und ich glaube, das will die ELF nicht sein. Und das ist nicht böse gemeint, das ist mit sich auch noch meine Meinung, da kann man mich, wie gesagt, kann man gerne drüber reden, alle Owner und GMs können mich gerne deswegen anrufen, aber es ist für mich leider so ein bisschen gerade so eine Art Rückschritt und das finde ich nicht schön, denn ich will gerade mit dem Blick auf Football World viel darüber berichten und dass wir gut darüber berichten und dann muss aber auch die Teams bereit sein zu wollen, okay, wir sind auch offen dafür zu sagen, okay, wir sagen halt, wer krank ist, wer nicht mit dabei sein kann, wer vielleicht einen langfristigen Ausfall hat. Muss man nicht genau sagen, was für eine Verletzung ist, alles gut. Aber du kannst ja trotzdem sagen, also zum Beispiel kennst du im Eishockey, ist Oberkörper- oder Unterkörperverletzung. Ist ja auch was, womit man was anfangen kann. Wenn du nicht sagst, okay, Kreuzband gerissen, Meniskus angerissen, was auch immer. Aber halt nichts zu sagen und dann die Menschen da im Dunkeln sitzen zu lassen, ist halt nicht gut.
Ja, ich meine, die Medien sind dann das A und O, das Produkt weiter nach außen zu vermarkten und darzustellen, ja.
Sehe nicht umsonst die vierte Macht im Staat.
So sieht's aus, ja. Gut. Dann hätte ich gesagt, schauen wir mal noch auf die GFL. Da war ja die Überraschung des Wochenendes, dass die Potsdam Royals gegen die Düsseldorf Panthers verlieren mit 24-7. Die Düsseldorf Panthers, die waren jetzt mal in der GFL 2 auch, aber überschreitend hatten sie jetzt 51 Niederlagen, haben jetzt da mal wieder gewonnen. Ja, Martin, was bedeutet das, wenn jetzt Potsdam da so schwächelt?
Naja, da müssen wir jetzt mal den Grund herausfinden, warum hat Potsdam geschwächelt. Ich habe nicht recherchiert, gebe ich ehrlich zu. Ich weiß es nicht, was passiert ist. Das ist natürlich jetzt ein Ergebnis, das schon zu denken gibt. Ne? Die Düsseldorfer haben vorher die meisten Spiele oder alle Spiele verloren und jetzt gewinnen sie gegen den Top-Favoriten, gegen den amtierenden Meister. Das sagt schon was aus und da müssen sich die Royals jetzt was einfallen lassen, wenn es mit der Verletzung ihres Quarterbacks zusammenhängt oder was dann da ist. Sie haben ja gesagt, sie spielen mit einem deutschen Quarterback, glaube ich, nach der Verletzung. Und da müssen sie sich schon Gedanken machen, wie sie das wieder auf die Reihe kriegen, denn das sind wichtige Punkte, die ihnen dann im Kampf um die Meisterschaft fehlen. Ne?
Ja, absolut, ja. Sebastian, wie siehst du das Spiel?
Ja, also Kenneth Allen ist ja komplett neu mit dabei gewesen im ersten Spiel. Ich glaube, insgesamt waren es 3 Turnover, die er produziert hat. 2 Interceptions, 1 Fumble oder sogar 4, ich bin mir nicht ganz genau sicher. Also das hat natürlich extrem wehgetan. Ne? Und klar, wie gesagt, neuer Quarterback braucht immer ein bisschen Zeit und so. Aber gerade aufgrund der starken Defensive eigentlich der Royals habe ich schon erwartet, dass sie trotzdem gewinnen irgendwie. Deswegen, Schon auf jeden Fall überraschend. Vielleicht waren sie auch ein bisschen überheblich, haben es ein bisschen auf die Schulter genommen, so, ach ja, die Panther, die haben ja sowieso schon seit 51 Spielen nicht mehr gewonnen, die schlagen immer irgendwo vorbeigehen. Deswegen kann es vielleicht auch so ein Schuss von Bug sein, der das Team nochmal so ein bisschen wachrüttelt, dass man doch nicht einfach so durch die reguläre Saison durchmarschiert, egal wer Quarterback spielt. Ich meine, ich muss ja sagen, der Deutsche hat es sehr, sehr gut gemacht in den 2 Spielen, ja, hat einen guten Gameplan und hat es genau die Plays gemacht, die er machen musste und ja, jetzt muss man wieder so ein bisschen in Topform reinkommen.
Und wer das natürlich ausgenutzt hat, waren die Dresden Monarchs. Die haben 42-0 gegen die Hildesheim Invaders gewonnen vor 3500 Zuschauern. Und die sind jetzt die einzig ungeschlagene Mannschaft in der GFL. Sind sie stärker wie Potsdam dieses Jahr, diese Saison? Sebastian, was denkst du?
Gute Frage. Also hättest du
gute Frage, ne?
Hättest du mich vor dem Spieltag gefragt, hätte ich gesagt, okay, für mich ist Potsdam schon das bessere Team.
Ja.
Jetzt nach dem Spieltag kann man schon eher ein bisschen drüber reden. Ich finde, bei den Dresdnern hast du schon in den ersten 2-3 Spielen schon ein bisschen gemerkt, dass da schon noch ein paar Fehler mit dabei gewesen sind. Ich erinnere das Spiel an gegen Kiel, wo sie sich doch lange schwer getan haben, ist in der zweiten Halbzeit sich dann final haben absetzen können. Aber ich glaube, aktuell auf die Liga draufschauen, ich glaube, werden wir das Finale Potsdam gegen Dresden sehen, weil es für mich wirklich mit schon noch ein bisschen Abstand die besten Teams gerade sind. Mhm. Und ich glaube, dann ist es wirklich tagesformabhängig. Und wie sich auch Allen einfindet, das wird man mal mit Sicherheit schauen. Aber ja, aktuell, glaube ich, ist wirklich so in Dresden ein bisschen vor, weil einfach natürlich noch nicht genau klar ist, wie sich halt Allen in Deutschland einfinden wird.
Ja, hat er, das weiß ich jetzt gar nicht, hat der Allen vorher schon in Deutschland gespielt oder ist der das erste Mal in Deutschland?
Der war sogar schon in Stuttgart, Martin, bei der Search. Der hat ja, er hat erst
ja, in nach in, mir.
Ja, nach dir, genau. Er hat erst in Allgäu gespielt.
Ja.
Müsste 22 gewesen sein, ist dann 23 zu den Leipzig Kings gegangen und ist dann noch für eine kurze Zeit bei Stuttgart gewesen, weil sich, glaube ich, Hennessy verletzt hatte in der Zeit und da war er quasi der Backup oder der Ersatz quasi.
Okay, na gut, dann müsste er sich ja in Europa auskennen. Ne? Dann müsste er ja wissen, wie er spielen kann.
Ja, definitiv.
Ja. Ja, und auch am letzten GFL-Spieltag wird Dresden gegen Potsdam spielen. Das könnte dann schon mal das vorgezogene Finale schon mal sein dann für den GFL-Bowl. Ja, schauen wir mal, wie sich da bis dahin entwickeln wird. Wer jetzt auch verloren hat, sind die Pforzheim Wild Dogs gegen Ravensburg Razorbacks. Ravensburg war bis jetzt auch nicht so stark, weil es war ein knappes Spiel, 17-21 hat Ravensburg gewonnen, haben sie für den Quarter dann klar gemacht. Aber es ist natürlich schon, dass jetzt Ravensburg, die hatten jetzt 2 Niederlagen, jetzt das Spiel gewinnen dann gegen den GFL Süd Erstplatzierten bis dahin. Ja, ist schon auch eine Ansage, Sebastian. Wie siehst du das?
Ja, also für mich ist es einfach ein Zeichen, wie offen der Süden ist. Hm. So, für mich ist Ravensburg, hatte ich schon vor der Saison gesagt, okay, muss man mal gucken, weil es schon ein Team ist, das zusammengeblieben ist, Coaching-Staff gewesen, Quarterback ist im zweiten Jahr, also eigentlich ein Team, das besser werden kann. Da hat mich gerade die Leistung der ersten Woche ein bisschen sehr überrascht gegen Straubing, wo sie unter die Räder gekommen sind. Dass du knapp gegen die Schwäbische Unicorns knapp verlierst mit 27-30, kann jedem mal passieren. Und deswegen glaube ich schon auch, dass man gesehen hat in diesem Spiel, dass sie auf jeden Fall das Potenzial haben, in die Playoffs zu kommen. Und bei Pforzheim, sie haben jetzt einfach mal nicht diesen fehlerfreien Football aus den ersten 3 Wochen gespielt. Deswegen muss man mal gucken, wie sie jetzt zurückkommen werden. Ich meine jetzt natürlich mit dem Spiel in Aalen beim Pink Bowl vor großem Publikum, großes Stadion. Das wird mit Sicherheit für die auch ein großes Highlight sein. Dann noch gegen die Unicorns, was für viele mit Sicherheit auch ein Highlight sein wird. Also von daher, ja, mein Gott, die haben jetzt einmal verloren, aber sind trotzdem halt immer noch Erste. Also es ist jetzt auch nicht so schlimm.
Ja, du warst in der Pressekonferenz vom Pink Bowl.
Ja, das stimmt. Da muss ich natürlich dabei sein, ist doch klar.
Kannst du uns auch noch was von berichten oder wird es einen Artikel geben?
Ja, also ich kann ein bisschen drüber berichten. Also ich meine natürlich, klar haben sie beide drüber geredet, über das Spiel und ich auch über die Idee, denn im Pink Bowl ist ja toll, dass man extra so einen Spieler hat, wo man nur darauf hinweist über das Thema Brustkrebsvorsorge. So was wir auch im Amerikanischen ja auch kennen, diese Breast Cancer Awareness Month, den wir ja jedes Jahr haben. Das finde ich echt schön, dass es jetzt auch sowas in Deutschland gibt. Freuen sich die auch entsprechend drüber. Du hast beide angemerkt, dass die das sehr gerne machen. Felix Beil hat darüber gesprochen, das ist natürlich klar, hat ein junges Team. Da merkt man auch schon, dass sie noch ein bisschen ja Probleme einfach haben, Fehler machen, auch Fehler machen dürfen natürlich. Ne? Als junges Team ist es halt einfach so, da bist du halt noch nicht so erfahren und routiniert wie jemand mit 30, 32, der schon seit 15 Jahren Football spielt oder schon länger. Deswegen ist das erstmal für ihn ganz normal. Er sieht aber eine Entwicklung und das ist ihm das Wichtigste. Jetzt im Vergleich auch zu Ergebnissen. Das ist schon so nicht einfach mit Sicherheit, glaube ich, gerade für die erfolgsverwöhnten Unicorns-Fans, wenn man sagt, ach ja, Südtitel machen wir so im Vorbeigehen. Hm. Aber merkt schon, dass man eine Idee hat, dass man einen Plan hat, dass man das bewusst gemacht hat, um da die nächste Generation heranzuziehen, die dann möglichst erfolgreich sein soll und das natürlich so wiederholen soll, wie sie ja dann unter den besten Zeiten von Jordan Newman gewesen sind, wo sie ja gefühlt immer im German Bowl standen, gefühlt immer um den Titel mitgespielt haben. Da soll es wieder ein bisschen hingehen. Und bei den Wild Dogs, ja, die freuen sich, glaube ich, also auch noch lange, Michael Lang gesagt, der freut sich einfach darüber, dass es so gut läuft und sie genießen das einfach und geben einfach das Beste und schauen jetzt einfach mal, wie sie so nach einer Niederlage schon nach einer längeren Zeit, ich glaube auch in der GFL 2 haben sie schon auch das längeren davor nicht verloren gehabt, wieder zurückkommen, weil so eine Niederlage hast du nicht so häufig.
Nee. Genau, das Spiel findet dann am Samstag, den 14. Genau. 14.06. jetzt statt. Um 16 Uhr in der Zendus Arena in Aalen.
Kann ich nur empfehlen, vorbeizugehen.
Ja. Wird mir nicht da antreffen, Sebastian?
Nee, leider nicht.
Keine Zeit, leider, ne?
Ja. Doch, ich teile die schon, aber die muss ja meiner Verlobten hat Geburtstag an dem Tag. Das wird ein bisschen schwierig.
Das ist schwierig.
Ja, muss man. Wir haben, es ist nur ein Spiel, hat Martin ja gerade schon gesagt.
Da kam er wieder. Da kam er wieder aus der Hüfte. Nur ein Spiel.
Ja. Aber die Schwäbische Unicorns haben jetzt auch ihre erste Niederlage, verlieren gegen die Allgäu Comets 16-3. Ja. Was sagt das jetzt aus? Allgäu Comets, 2 Siege, 1 Niederlage, die Unicorns auch. Sind die Comets stärker dieses Jahr, Sebastian? Was denkst du?
Ich weiß es nicht. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß es nicht.
Weiß auch nicht.
Das ist eine spannende Liga, ne?
Ja, gerade der Süden ist, also der Süden war schon immer spannend, so hinter den Unicorns, aber jetzt sind es halt alle 8 oder alle 7 jetzt im Endeffekt. 7. Es ist extrem schwer zu sagen. Also es ist wirklich, die Spiele vorherzusagen, ist unheimlich schwierig, weil halt alles passieren kann und weil halt du keinen Sicherheitssieg hast.
Also ich behaupte das jetzt einfach mal so. Meinst du, die GFL hat sich da bisschen mehr von ihrer professionellen Denke abgewendet und es gibt eben Spieltage, an denen Leistungsträger einfach nicht da sind, aus irgendwelchen Gründen auch immer? Oder glaubst du, das ist nicht so eingetroffen in der GFL? Sie bleibt weiterhin das, wo du sagst, hey, wenn einer sich committet, dann ist er dann auch wirklich dabei.
Es ist halt,
also das ist mir so in den Kopf gekommen, als ich die Ergebnisse sah, dachte ich, oh hey, das ist vor 30 Jahren mal so gewesen, ne? Aber da dachte ich, da sind wir echt dran vorbei, ne?
Ja, es ist schwer zu sagen, weil natürlich auch teilweise natürlich auch die Teams dann halt irgendwie vernünftig dann informieren über Leute, die halt nicht da gewesen sind. Zum Beispiel, bestes Beispiel, Louis Wittmann bei den Straubing Spiders war nicht Quarterback. Info warum? Findet man leider nirgendwo. Gibt bisher noch keinen Spielbericht dazu, dass man das hätte was dazu sagen können. Deswegen ist das, glaube ich, in der Tat ein bisschen schwierig. Ich meine, man merkt schon noch, glaube ich, dass das schon noch einfach noch, ich sag's mal, Amateursport ist, dass da vielleicht auch mal dann in gewissen Situationen vielleicht auch gewisse Dinge dann halt vorgehen, wenn es irgendwie beruflich unterwegs sind oder so. Das ist da einfach schon noch so. Ist ja auch mit Amateurfußball ja nicht anders. Also wenn du da irgendwie beruflich unterwegs bist, dann geht das halt einfach vor. Mal gucken, ob es weiterhin so sein wird. Ich meine, er hat ja schon noch viel gemacht, man möchte auch viel tun, aber klar, das ist mit Sicherheit immer der größte Herausforderung, möglichst Spieler committed zu haben, genug Spielerpersonal zu haben, weil das ist auch, glaube ich, für einige Teams, da sind die Kader echt so ein bisschen spitz auf Knopf gedreht. Und das ist schon, das tut ihnen echt weh.
Ja. Und ich meine, da haben jetzt die Straubing Spiders, weil du es angesprochen hast, haben 24-40 verloren gegen die Saarland Hurricanes. Und das letzte Ergebnis noch von der GFL, Berlin Rebels gewinnen 39-26. Die Rebels haben jetzt 2 Siege, 2 Niederlagen. Also sie sind noch oben mit dabei. Aber mein Braunschweig hat jetzt die erste Niederlage eingefahren. Ja, bleibt in der Hinsicht da auch spannend, wer sich so hinter Potsdam und Dresden da platziert in der GFL Nord. Ja. Dann würde ich auch mal das Thema GFL soweit abschließen und will noch auf ein Thema kommen, was du, Martin, noch mit reingebracht hast. Thema auch Jugendfootball und ja, so, wo geht's dahin? Werden wir in Zukunft genügend Footballspieler haben, Martin? Was sagst du?
Ja, das ist so gerade so ein bisschen meine Überlegungen in den letzten Wochen. Wo geht da die Reise hin? Wir haben gute Ligen, egal ob ELF oder GFL. Wir haben den Unterbau, wir haben, glaube ich, mindestens 6 Ligen im Spielbetrieb, teilweise noch Aufbauligen darunter. Und da ist die Frage schon auf Dauer, und ich denke, die ist da berechtigt, woher kommen die ganzen vielen Footballspieler? Wenn ich die Ligen anschaue und mir die Jugendmannschaften dazu angucke, dann fehlen da irgendwann bald viele Footballspieler. Und da finde ich, sollte man sich, also jetzt in dem Fall natürlich der AVD oder die Verbandsstruktur, sich da wirklich Gedanken darüber machen. Auch die ELF muss sich darüber Gedanken machen, wo kommen qualitativ gute Footballspieler her auf Dauer? Wie werden die ausgebildet? Wenn das ist jetzt auch, um Gottes Willen, ich will keinem der jungen Spieler irgendwas wegnehmen, aber ich weiß, es sind gerade einige Touren unterwegs in den USA, die eben junge Spieler, junge talentierte Spieler in den USA versuchen zu platzieren, den Colleges, also vorstellig werden bei Colleges und Highschools. Die fallen ja dann alle raus aus dem Football. Und das sind die Guten, das sind die Ehrgeizigen. Und da mache ich mir schon Gedanken darüber, wie soll das weitergehen? Das hat es früher, also ich sage jetzt mal sogar vor 10 Jahren, noch nicht in diesem Maße gegeben, dass wir so viele Reisen in die USA haben. Und wie, nochmal, ich will keinem das verwehren, in den USA Football zu spielen, um Gottes Willen, das soll jeder machen. Ich bin halt der Meinung, man muss ganz offen und ehrlich damit umgehen und sagen, was es für Vor- und Nachteile hat. Und nicht Luftschlösser bauen, die dann ganz schnell zerplatzen, wenn man da nämlich mit der Nase auf die Realität trifft. Also das sind so wichtige Dinge und das ist halt so mein Thema. Wo kriegen wir Spieler in der Zukunft her, die wir dann eben nicht auch nach USA oder irgendwo anders hin verlieren?
Sebastian, wie siehst du das Thema?
Ach, extrem schwieriges Thema. Aber was man auch schon angesprochen hat. Also ich meine, wir haben es jetzt in den letzten Jahren auch gemerkt. Wir hatten letzte Saison, gab es keine eigene Bayernliga, keine einzige Württembergliga in der U19. Es war eine gemischte Liga. Und auch jetzt, wenn ich jetzt die U19 Bayernliga anschaue, gibt es, glaube ich, zwei Spielgemeinschaften in der U19.
Ja.
Sag mal so, das ist nicht unbedingt das beste Zeichen, dass da in U19 gerade so viele Spieler sind. So, und natürlich musst du dir natürlich Gedanken machen. Klar, Football, alle lieben das und alle träumen irgendwie davon, in die USA zu kommen. Aber natürlich für dich als Team vor Ort geht es da natürlich darum zu sagen, okay, hey, ich möchte es vielleicht den Jungs ermöglichen, aber ich möchte halt davor sorgen, dass, falls sie es nicht schaffen, über dem College den Sprung in die NFL zu schaffen, CFL, was auch immer, möchte ich sie ja zurückhaben. So, und darum geht es, glaube ich, auch einfach, dass man dann Mittel und Wege findet, diese Jungs zu binden, sie zu halten, und dass sie halt nicht sagen, ja, ich habe jetzt Jugendfootball gespielt, also jetzt so auf Herrenfootball, ja, nee, jetzt mit Studium und so weiter, habe ich eigentlich gar keine Lust mehr drauf, da höre ich lieber auf, weil es auch ein Sportart, der auch mit viel Verletzungsrisiko natürlich belastet ist, darf man ja auch nicht vergessen, und höre dann ganz mit dem Sport auf. Und ich glaube, das ist für viele Teams eine riesige Herausforderung. Wir werden es auch sehen in den nächsten Jahren, dass da nicht so viele Top-Spieler nachkommen, weil die dann weggehen, gehen dann in die USA, wenn sie Glück haben, wenn sie es schaffen, da irgendwie Stipendium zu bekommen oder ja, vielleicht auch dann das Geld dazu haben und sagen, hey, ich kann mir das leisten, in den USA zu studieren, was ja auch sehr, sehr teuer ist. Und ich glaube, das wird für den Sport wird es eine riesen Herausforderung sein. Da muss man sich auch Gedanken machen, ob man vielleicht auch Sportler aus anderen Sportarten da vielleicht dazu gewinnen kann in irgendeiner Art und Weise. Gibt es da genug Beispiele, dass dann Sportler auch wechseln. Ich meine, Meierhof jetzt bei den Vienna Vikings sieht man jetzt schon, der Kicker ist zwar vielleicht ein bisschen alt, sage ich es jetzt mal, um dann auch irgendwie in den nächsten 10 Jahren Kicker zu machen oder so. Aber du musst dir auf jeden Fall was einfallen lassen, weil wie gesagt, jetzt kommen jetzt gerade so echte jahrgangsschwache Nachwuchszeiten und da musst du jetzt echt gucken, dass du das irgendwie hinbekommst, dass du die Spieler bei Stange hältst, weil du musst hoffen, dass, was man so hört, dass in U16 echt viele sind, dass die dann, wenn die dann so weit sind, dass du bis dahin noch spielfähige Kader hast in der Herrenmannschaft und dass es dann nicht so passiert, dass du dann ja zwar eine tolle U16 hast, eine tolle U19, aber dann hast du keine Herrenmannschaft mehr, weil du einfach nicht genug Spieler hast. Und dann verlierst du alle Spieler, weil die U19 hat ja, gut, kann ich nicht mehr spielen, ja, dann höre ich halt auf, ne? Tschüss.
Ja.
Und das ist für den Sport eine riesige Herausforderung. Das Flag Football kommt auch noch mit dazu, wo dann vielleicht sagen, hey, Flag Football, da tue ich mir nicht so weh, es sind nur 5 Spieler, es ist eine kürzere Spielzeit, es ist vielleicht verständlicher, mache ich doch lieber das.
Ne, komme ich zu Olympia dann?
Komme ich zu Olympia? Ey, natürlich. Ja. Ey, ja. Ganz ehrlich, da würde ich auch drüber nachdenken, in so einer Situation sagen, hey, ich bin jetzt vielleicht so um die 20, mit ein bisschen harten Training könnte ich da vielleicht hinkommen. Also Marcel Dabo hat ja auch schon gesagt, er könnte sich das durchaus vorstellen. Wieso nicht?
Ja, klar. Ja.
Wenn man Marcel Dabo wäre auf jeden Fall eine Bereicherung für die Flag-Football-Mannschaft.
Ja, da gibt es ja die Diskussion, ob ne, die Tackle-Footballer im Flag-Football spielen sollen oder nicht. Aber ich glaube, das machen wir jetzt mal nicht auf, weil ich glaube, Das würde sehr, sehr weit führen. aber ja, also ich sag's mal so, es ist natürlich auch ein Thema, womit du beschäftigen musst, weil natürlich Flag-Football wird gepusht von der NFL. Kann natürlich schon passieren, dass dann die Jugendspieler halt sagen, ach nee, oder die Eltern, Junge, spiel lieber Flag Football, da verletzt du dich nicht so, dann mache ich mir nicht so viele Sorgen um dich. Dann gibt es natürlich auch Spiele, die sowas
machen. Verletzung, glaube ich, ist ähnlich. Das große Thema werden die Concussions irgendwann werden. Ja. Dann.
Gut, die spielen komplett ohne Helm,
ja. Kann aber noch mehr passieren, ne? Kreist du noch mehr zusammen, hast du etwa den Schutz, ne?
Ja. Naja, gut.
Naja.
Habt ihr noch was zu dem Thema oder? Sind wir so weit durch?
Oh nee, ich glaube, das haben wir ausgebreitet. Ne?
Okay.
Wir haben ja auch keine Lösung, also vielleicht Sebastian, ich habe keine Lösung dafür. Ne? Ich, das ist wirklich so eine Sache, die mich auch ärgert, dass man es einfach nur erkennt, aber keine Lösung hat. Also wo du nicht sagen kannst, hey, lass uns doch das probieren oder so. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung.
Ja, das Problem ist ja eigentlich die Frage, die du dir stellen musst als Verein, wo kriege ich jetzt halt diese Jungs halt schnell her, ne? Weil ich meine, du kannst Schul-AGs machen, aber da kriegst du ja dann meist dann so die ganz Jungen, die dann so U13, U16 spielen können vielleicht, aber du brauchst die eigentlich jetzt in der U19. So, und da musst
wir
du dir
fallen
halt
in ein Loch rein die nächsten 2-3 Jahre, würde ich sagen,
genau.
Oder 5 Jahre vielleicht sogar. Und das zu kompensieren ist schwierig. Und das hängt sicherlich auch mit Corona zusammen, aber wir können nicht alles auf Corona schieben, ne? Das geht natürlich nicht, ne?
Nee, definitiv nicht. Und da musst du einfach gucken, dass du vielleicht auch Spieler zurückgewinnst, die da aufgehört haben in dieser Zeit. Wo sie sagen, ich habe jetzt keine Lust mehr auf Football. Da musst du halt die nochmal versuchen zu bearbeiten, zu überzeugen, sie zu locken aufs Spielfeld. Weil wo sollen die laufen eigentlich alle auf der Straße rum. Alle Sportarten suchen gute Sportler. So, und wenn du talentiert bist, schnell laufen kannst und so, dann öffnen sich für dich relativ viele Türen irgendwo.
Ja, definitiv.
Da muss man halt dann natürlich nicht nur über den Sport halt kommen, sondern sich halt auch Gedanken machen, wie kann ich die Kids sonst so zum Sport locken? Tolle Atmosphäre, Familiengefühl, ne, vielleicht auch einfach, dass man einfach eine Zusammengehörigkeit hinkriegen kann. Also da muss man suchen, schon auch so ein bisschen so bei Intangibles ein bisschen an die Spieler ranzubekommen, an die Kids, um ihnen zu sagen, hey, wir sind ein toller Verein, habt ihr Bock? Oder wenn du halt dann wirklich junge 20-Jährige findest im Studium oder so, dass du dann halt dann versuchst, darüber zu binden, auch mit Unternehmen vielleicht zusammenarbeiten kannst, dass du ein Praktika verschaffst, Werkstudententätigkeiten, dass du vielleicht irgendwie schon mal 3 Jahre dann hast oder Ausbildung oder so. Ja.
Ja, das wären alles Möglichkeiten. Also, wir bringen es hier mal an. Schau mal, ob es Gehör findet und Umsetzung.
Ja, wie gesagt, natürlich, die Vorstellung auch viel zu tun, definitiv, aber sag mal so, wenn du jetzt nichts tust, dann tut es dir halt in 3 Jahren in deiner Herrenmannschaft weh. Und deine Herrenmannschaft ist meistens das, was dir alle Rechnung bezahlt. Das ist einfach so.
Holt sich richtig ein, ne?
Ja.
Gut, da wären wir soweit durch. Sebastian, hast du noch was du loswerden möchtest, was dir noch auf dem Herzen liegt?
Außer, dass ihr alle Football World lesen sollt. Eigentlich
das werden wir, Sebastian, das werden wir.
Das werden wir, ja. Wir werden fleißig zitieren, was du
und,
so.
Und dann aber auch nicht an Kritik sparen, ne?
Martin, du kennst mich, das kann ich nicht.
Ja, gut. Und votet fleißig für Martin, dass er in die Hall of Fame Deutschland kommt. Genau. Ansonsten.
Übrigens, mal ganz kurz mal was anderes gefragt. Also, ich weiß, Danny Mitchell hat gesagt, er wurde in die weil ich weiß nicht, ob sie Pro Football Hall of Fame Europe ist oder Hall of Fame Coaching Hall of Fame Europe ist. Wollen wir mal fragen, warum ist eigentlich Martin da noch nicht eingeladen worden, Martin?
Ich habe keine Ahnung, ich weiß es
also,
nicht.
Also, Danny Mitchell meint auch so, er hat keine Ahnung, was es bedeutet, aber er findet es cool.
Ist doch schön.
Man nimmt es mit, den Titel, ja. Gut, dann schließen wir die Folge ab. Vielen Dank wieder fürs Zuhören, fürs Einschalten. Vielen Dank dir, Sebastian, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir wünschen dir viel Erfolg mit Football World. Bin gespannt, wo es da hingehen wird. Und dann, ja, dann hören wir uns nächste Woche. Vielleicht mit René Engels, wenn es klappt. Kann der direkt Rede und Antwort stehen. Und dann wünschen wir euch eine schöne Zeit. Vielen Dank dir, Sebastian, nochmal und macht's gut. Tschüss.
Tschüss. Ciao.
Ciao.